Wir haben die 96.
So ist es.
So ist es. Und wir haben uns hier mal zusammengefunden, ein bisschen früher, weil der Stefan wieder arbeiten muss.
Rumgemimit hat.
Mach
Bei
doch
der
mal
Stelle.
dein Mikro bitte noch ein bisschen weiter nach oben außen.
Oben außen.
Ja,
Oben
genau.
außen.
So
So.
ist gut, so ist gut. Genau.
Das ist toll, wenn du Audioanleitungen über Teams bekommst. Das versichert mir sehr viel
Aber
gerade.
vielleicht wollte er auch nur dein Gesicht besser erkennen über
Also,
Teams.
ja, ihr zwei habt euch ja kürzlich gesehen. Michi habe ich, glaube ich, seit, boah, also locker über einem Jahr haben wir uns nicht mehr
Ja,
gesehen.
das stimmt. Aber so, das ist auch schon wieder ziemlich lange her, Martin. Das ist
Ja,
doch auch schon wieder zwei Wochen
so
her, oder?
kürzlich ist das jetzt auch nicht, ja.
Ja,
Also,
länger.
man könnte sagen, damals hat es noch geschneit, aber das hat es heute ja auch, also.
Ich habe heute so ein Webinar, wie man so schön sagt, besucht oder wie sagt man denn da, teilgenommen. Ich
Teilgenommen.
habe teilgenommen und es ist unfassbar, dass auch im Jahr an eins nach Corona es tatsächlich Leute gibt, die in Webinaren sitzen und kein Headset oder kein Mikrofon haben, sondern einfach aus 80 Meter Entfernung in den Laptop schreien.
Du, viel besser. Ich habe kürzlich zwei Webinare gegeben, also als Schulungsleiter oder was auch immer. Und da siehst du halt dann den einen oder anderen, der dir versucht, 3 Minuten was zu erzählen. Und du siehst, weißt du, hast halt irgendwie, teilst dein Bildschirm und du siehst ganz genau, und du siehst dann, der stellt gerade so eine ewig lange und voll gut ausformulierte Frage. Also, ja, musst du nochmal machen. Weiß ich nicht, habe ich nicht
Bist
gehört.
stumm.
Aber
Martin, hast noch
das ist
deine
ja.
Karten?
Ja, nein, ja, ich hab noch meine Karten. Das steht, kann man so stumm und
Ach so, ja.
laute und.
Ah, das finde ich sehr schön.
Das ist sehr gut.
Das sollte ich mir eigentlich auch basteln, weil es gehört ja eigentlich zum guten Ton einer jeden Teamsbesprechung, dass man einmal mindestens sagen muss, hey, du bist stummgeschalten.
Ja, das
Ja, also
ist.
mir passiert es, ja eigentlich sogar auch täglich. Also das liegt aber daran, weil ich neben Meetings oft mal irgendwie was schnell tippe und dann stören sich die Leute dran, dass meine Tastatur so laut ist und dann muten sie mich und wenn ich danach wieder was sagen will, bin ich gemutet. Das ist quasi Mobbing, also das ist Mobbing.
Ich habe den besten Teams-Hintergrund ever. Ist der jetzt verkehrt rum oder ist der nur bei mir verkehrt rum?
Der ist nur
Nee,
bei
der ist
dir
bei dir
verkehrt
verkehrt rum. Das musste ich auch mal lernen,
rum. Okay.
kürzlich. Der wird richtig, fasse dich kurz.
Eine Telefonzelle.
Aber ich habe ja auch, also Teams-Hintergründe haben bei mir ja immer ein Motto. Also zum Beispiel, das hier finde ich ganz gut, den Anger Man von Alles steht Kopf. Oder Happy Birthday habe ich zum Beispiel. Das ist immer, wenn bei uns einer Geburtstag hat und so.
Hast du
Und
auch den Beaker noch?
Beaker habe ich natürlich auch noch. Also wenn jemand mal es übertreibt, habe ich den Beaker natürlich. Und immer wenn ich mit Stefan in der Videokonferenz bin, kommt natürlich entweder der Blick aus meinem Wohnzimmer auf Schloss Neuschwanstein oder auch gut der Verlag.
Das finde ich ganz großartig.
Kommt Pika immer noch täglich so 5 Minuten zum Einsatz?
Eher der Anger, der ist jetzt momentan hier.
Das ist ein Insider. Naja.
Aber schön, dass wir in einem Audioprodukt über unsere Teams-Hintergründe reden.
Ja.
Na, da kann man richtig, als Zuhörer steigt man da schon mal richtig schön ein.
Ja,
Dann
wir haben.
steige ich mal ein
Es
und
ist
sage,
ja noch die Pre-Show. Da
ach so,
kann man sowas ja machen.
dann kann man das machen.
Da kann man das machen, da kann man das
Dann
machen.
würde ich vorschlagen, wir öffnen mal die Show-Show, nicht die
Dann,
Pre-Show.
ne, du hast es eilig, ich sehe schon.
Ja, ey,
Stefan
wie
drückt aufs
gesagt,
Tempo.
5 Uhr aufstehen, das ist, oh, also über einen längeren Zeitraum. Michi, du hast gesagt, du stehst gerade jeden Tag um 5 Uhr auf.
Naja, ich werde gerade jeden Tag um 5 geweckt.
Ja, ich weiß nicht, wie du da noch so frisch ausschaust.
Das liegt an meinem Tesla, weil der zieht mir die Falten aus dem Gesicht. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Ich starte hier mal, dann fangen wir mal an.
Ich habe übrigens kürzlich das GIF gefunden. Zufällig kam mir das entgegen, wo wir zu unserem Intro getanzt haben. Ich glaube, das muss ich Martin mal zustellen. Ich glaube, das verlinke ich auch mal hier in diesem. Da konnten wir uns alle noch treffen und ich hatte 10 Kilo weniger drauf. In diesem Sinne, allerherzlichst willkommen zur Technikblase. Es ist die Episode 96. Michi fährt einen Tesla und ich habe Beef mit Jeff Bezos.
Das ist mein
Intro. Also persönlich.
Intro. Das persönlich. Ist mein Intro, das macht uns so schnell keinen.
Martin guckt ganz verschüchtert.
Wieso hast denn du Beef mit Jeff Bezos?
Also es war, also echt eine, ich weiß nicht. So.
Haben sie dir deine PlayStation 5 wieder abgeholt? Ja.
Die ist von Mediamarkt oder Saturn.
Okay. Genau. Jeff war da und hat gesagt, nee, gib mal wieder. Nein, ich habe eine E-Mail bekommen von Amazon. Ich habe erstmal tatsächlich irgendwie 2 Minuten gegoogelt, ob das ein Scam ist. Und die fängt an, guten Tag, Sie haben in den letzten Monaten mehrere Rücksendungen beantragt und uns ist aufgefallen, dass einige der zurückgesendeten Artikel nicht im ursprünglichen Zustand bei uns eingegangen sind. Erste Frage in die Runde. Habt ihr so eine Mail schon mal bekommen?
Nein.
Nein?
Nein.
Und jetzt ist es ja schon so, klar, in Zeiten von Pandemie, ich habe schon mehr bestellt und zurückgeschickt und total...
Shame! Ja.
Total chauvinistisch muss ich jetzt sagen, dass die Rücksendungen meistens meine Frau übernimmt und wirklich sehr penibel ist, was diese Rücksendungen betrifft. Also wenn das auch ein Hemd ist, das ich zurücksende, dann wird das Hemd, nachdem ich es anprobiert habe, auch sauber gefaltet, in eine Box gelegt und dann eben zu Amazon gesendet. Und ja, dachte mir so, ja, dann steht so halb passiv aggressiv in dieser Mail. Wir sind offen für Feedback und arbeiten kontinuierlich an Möglichkeiten. Bla bla bla. Wir würden gerne erfahren, ob bei Ihren Bestellungen möglicherweise Probleme aufgetreten sind. Wink, wink. Wenn Sie bereit, und das finde ich eine krasse, die Formulierung merke ich mir auch. Wenn Sie bereit sind, uns Feedback zu geben, kontaktieren Sie uns bitte unter Kundenservice-Link, bla bla. Was ich denn gemacht habe, weil ich hatte mir ein klein wenig Sorgen gemacht um mein Amazon-Konto, was ich ja dann doch relativ stark nutze und bin dann erstmal auf Chat gegangen und hatte dann zunächst mal natürlich den Chatbot am Apparat, der mich selbstverständlich mir nicht weiterhelfen konnte, so wie es bislang noch kein Chatbot getan hat, hatte dann einen menschlichen Mitarbeiter nach irgendwie 10 Klicks, der sich zugeschalten hat. Und ich habe halt gesagt, ja, also ich habe diese Mail da bekommen und habe sowas geschrieben wie, ja, ich würde gerne wissen, wo das vorgekommen ist und was, also jetzt na, so ungefähr, und was wir besser machen sollen oder was ich besser machen soll. Dann schreibt der Typ mir, also normalerweise ist ja die Kommunikation da länger, ja, Herr Michalik und vielen Dank und blablabla, dann schreibt er mir, ah, ja, okay, ein Spezialist wird sich bei Ihnen per Mail melden zu Ihrem Problem. Okay, dann meldet sich halt der Spezialist. Und ich glaube, einen halben Tag später kam folgende Mail. Guten Tag. Herzlichen Dank für Ihre erneute Rückmeldung. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Auskunft zu internen Prozessen in unserem Haus geben können. Mm. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Amazon. Und jetzt stehe ich hier, ich armer Tor, und bin so klug wie eh zuvor. Fuck off.
Hast du schon mal über einen zweiten Account nachgedacht?
Ja. Also es war voll so, ja okay. Also die freundliche Variante von Fuck you.
Also ehrlich, nein, hatte ich noch nie. Ich kenne eine Geschichte, dass sowas mal einen Geschäftsaccount bei Amazon betroffen hat, der dann tatsächlich gesperrt wurde. Das war so ein Account, wo, keine Ahnung, eigentlich nichts drüber läuft, also nichts verkaufsmäßig drüber läuft und wo irgendwie von 5 Bestellungen in einem Jahr irgendwie 3 zurückgeschickt wurden und bei der also bei der 4. von 6 wurde dann der Account gesperrt. In dem Moment war es nur ziemlich blöd, dass das den kompletten Amazon-Account betrifft, wo ungefähr 15 EC2-Instanzen dahinter gehangen sind und S3-Speicher und so weiter. Und das dann auch einen ziemlichen Impact hatte auf so dieses Geschäftsinfrastruktur von diesem Unternehmen. Und dann aber mit 2, 3 Mails an Kundenservice quasi dann auch wieder zumindest mal die AWS-Geschichte wieder freigeschalten wurde. Also sowas habe ich schon mal gehört. Aber jetzt von der Privatperson, du kaufst ja auch eigentlich regelmäßig bei Amazon.
Ja, ja, total.
Aber über welche Rate reden wir denn da? Also wie viel von 100 hast du wieder zurückgeschickt?
Nein, aber könnt ihr euch nicht erinnern, es gab vor, ist das jetzt 2 Jahre her oder 3 Jahre her, ging das mal ganz, ganz groß durch die Medien, weil eben Leuten, wenn sie, also da ging es nicht um die Qualität der Rücksendungen, sondern als die zu viel zurückgeschickt haben,
genau,
haben die Accounts gesperrt. Also das dürfte jetzt vielleicht 2, 3 Jahre her sein und ich muss ehrlich gestehen, seitdem bin ich auch ein bisschen vorsichtiger beim Zurückschicken oder ich versuche ja generell eigentlich Rücksendungen zu vermeiden und kaufe jetzt auch keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie größere Klamottenberge und mit dem Wissen, dass ich jetzt 3 Größen bestelle und 2 auf jeden Fall wieder zurückschicke, das mache ich jetzt nicht, aber ich finde es halt einigermaßen fragwürdig, weil gerade bei Klamotten sollte es ja eigentlich, da geht's ja oft gar nicht anders.
Hm. Ja, genau, also bei Klamotten finde ich es ja auch legitim. Ich meine, das muss doch jeder Händler im Online-Geschäft damit rechnen, dass wenn er Klamotten verkauft oder wenn Klamotten an eine Person geschickt werden, dass das ja natürlich erstmal anprobieren muss. Ich meine, das hast du ja im Laden auch. Und dafür gibt es ja diese Rückgabe, dass du im Prinzip ja eine Artikelprüfung oder eine Produktprüfung vornehmen kannst, wie du sie im Laden vornehmen könntest.
Ja, aber gerade bei Klamotten ist halt das Problem, also ich habe das mal da so einen Bericht dazu gesehen, dass es halt ganz oft so ist, dass die Klamotten, wenn du die nicht behältst, dass die dann teilweise vernichtet werden, also dass die nicht mehr im normalen Verkauf sein können. Und das finde ich natürlich im Vergleich zu einem Ladengeschäft Anprobe natürlich schon schwierig, wenn es da jetzt in irgendwo, da gibt es so grenznahe Betriebe, die dann irgendwie containerweise die Sachen von Marken haben und die dann entweder vernichtet werden oder halt irgendwo anders hingeschickt werden, weil es wohl so ist, dass das Repackaging mehr Geld kostet, also quasi die Rücksendung annehmen, neu verpacken und in dem Verkauf zuführen, einfach bei einem, keine Ahnung, 10 € T-Shirt einfach nicht gerechtfertigt ist.
Okay.
Und
fürs Unternehmen selber, richtig. Aber mei, letzten Endes
klar, das
gibt's in Deutschland natürlich das Recht ja eben auf diese 30 Tage oder was sind's. Und bei mir, also ich habe mir dann im Zuge dessen, wo du es gerade gesagt hast, auch diese Mails angeschaut, die so vor 2, 3 Jahren rausgegangen sind. Und die hören sich auch anders an. Also da geht es dann wirklich um die Menge der Rücksendungen und bei mir ja um angeblich die Qualität der zurückgesendeten Waren. Und keine Ahnung.
Waren es Klamotten oder hast du in letzter Zeit viel mehr Klamotten bestellt?
Nö, eigentlich durch die Bank alles Mögliche.
Ja, es geht nicht darum, was du bestellt hast, sondern die Dinge, die du halt zurückgeschickt hast.
Ja, aber ich meine, weil bei Amazon ist es ja sogar so, da gibt es ja bei vielen Produkten oder bei vielen Herstellern gibt es ja Prime Wardrobe, wo du im Prinzip automatisch quasi bestellen kannst, mehr von oder ein Produkt in mehreren Größen und dann überhaupt erst nur bezahlst, was du behältst. Also du hast dann irgendwie 7 Tage Anprobierzeit und kannst dann quasi anprobieren und das, was du nicht zurückschickst, wird dann berechnet und was du zurückschickst, wird quasi wieder eingelagert. Also so hatte ich das weiß natürlich auch nicht, ob Amazon das dann wirklich einlagert.
Amazon kann es ja nicht wieder einlagern. Die haben ja da niemanden vor Ort in dem Rücksendezentrum, der sagt, ich mache das jetzt wieder in Original in den Originalzustand. Also wenn Stefan jetzt ein Hemd bestellt hat, dann wird jetzt niemand anfangen, die Nadel in das Hemd reinzuspicken und das zu bügeln und irgendwie. Also ich glaube schon, dass das sehr viel zu Verwertern geht. Also jetzt nicht negativ Verwerter, die das jetzt unbedingt in die Tonne kloppen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, da kommt keine Ahnung, kommt so ein Container im Outlet an und dann hängen die das einfach auf und fertig.
Wobei du das also zumindest als Vendor kannst du denen auch sagen, was damit passieren soll. Also du hast als Vendor, zumindest in unserem Fall jetzt, die Möglichkeit zu sagen, schick's zurück, also an uns, oder vernichts einfach. Das ist dann einfach so eine Quersummenrechnung oder eine Berechnung, was sinnvoll ist. Also für 1% kann das im Prinzip vernichten lassen. Wenn sie es zurückschicken, verlangt Amazon natürlich auch die Versandkosten für die Geschichte. Und also wir haben uns entschieden, das vernichten zu lassen, weil wir einfach wir haben es eine Zeit lang uns wieder zurückschicken lassen, und bei Hunde-Katzenfutter geht es dann meistens halt um beim Transport zerrissene oder defekte, zerstörte oder beschädigte Verpackungen. Und da können wir damit auch nichts anfangen, also wir schmeißen es dann auch weg. Mit einem direkten Logistiker, wo wir halt unseren eigenen Shop betreiben, da haben wir halt eine Vereinbarung, dass der es aussortiert, was zurückkommt, und dann halt einfach uns zurückschickt, wenn die Verpackung okay ist. Und dann wird es bei uns halt weitergespendet. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei so einem Bekleidungshersteller vielleicht auch der Fall ist, dass der es vielleicht wählen kann und sagen, hey, Rücksendungen gehen wieder an mich, dann bereiten wir die wieder oder dann legen wir die wieder zusammen oder keine Ahnung. Also ich meine, meistens, es geht ja dann meistens um Hosen oder T-Shirts. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Masse wirklich Hemden sind, aber.
Ja, also wie gesagt, ich habe eben nur gehört, dass es einen größeren deutschen Hersteller mit Stores gibt. Und bei dem ist es so, da schickst du die Rücksendungen auch in so ein spezielles Rücksendezentrum. Ich glaube, das ist sogar in Tschechien. Und keine Ahnung, was die dann damit machen. Vielleicht ist es auch in Tschechien, dass die das mit einfacheren Lohnkosten oder günstigeren Lohnkosten dann einfach wieder zurückschicken können, oder die sichten das dann. Und ich denke, also mein Gefühl sagt mir, dass so Outlet relativ häufig mit solchen Sachen auch beliefert werden.
Ja. Ja, kann ja sein.
Es wäre ja wünschenswert. Also alles ist besser, als irgendwas zu vernichten, weil es einer mal anprobiert hat.
Ja.
Naja.
Wobei da ja auch, ob es jetzt bei Amazon ist, dünnes Eis wahrscheinlich schon, dass es da immer wieder zu Kritik gekommen ist, dass die halt letzten Endes containerweise Restmüll entsorgen. Die großen Container, so die auf Schiffe geladen werden, die dann gerne mal im Suezkanal stecken.
Ja, aber deswegen versuche ich einfach, also wenn ich Klamotten bestelle, dann bestelle ich nur von Marken in Größen, wo ich weiß, dass sie passen. Und da muss ich fast nie irgendwas zurückschicken. Also wenn ich meine monatlichen zwei, drei Paar Schuhe bestelle, dann weiß ich, in welcher Größe, von welcher Firma, und dann.
Jetzt weiß ich nicht, ob es Ironie ist oder
nein,
nicht.
Nein, nein, das ist keine Ironie.
Ja, weil ich bin nämlich auch so ein kleiner Schuhfetischist, und meine Frau und ich mussten, wir ziehen ja um, und deswegen, ne, so Entsorgung auch, und haben dann mal verglichen, und ich habe mehr Schuhe als you.
Ja. Also habt ihr euch dann ein Schuhzimmer eingerichtet?
Nee, aber also die Aufteilung der Garderobe, wenn man dann endlich mal wieder in einen Möbelmarkt gehen kann, wird sich schon ein bisschen danach richten müssen, tatsächlich, ja.
Also ich habe das Glück, dass eine sehr gute Freundin von mir in einem Modehaus arbeitet, und die packt im Prinzip jetzt für die ganze Bekanntschaft, Verwandtschaft einfach Taschen. Also die haben zum einen ganz cool, also die haben jetzt auch während dem Lockdown, das muss wohl Zalando auf die Beine gestellt haben, also du kannst als Modehaus quasi so Art Amazon Marketplace über Zalando auch anbieten als Modehaus, und dann darüber einfach verkaufen, und zwar, ich glaube, sogar komplett ohne Gebühren. Also das hat Zalando echt ganz gut eingefädelt. Und oder eben, also in meinem Fall halt, ich die kennt meine Größe halt ungefähr, und stellt mir dann halt immer zwei Tüten auf von, oder was heißt immer, ich habe es jetzt zweimal gemacht, stellt halt zwei Tüten vor die Tür, ich probiere das an, schicke das wieder oder stelle es dann wieder vor die Tür, wenn ich das Zeug ausgewählt habe, und dann nimmt es wieder mit.
Schatz, der Kleidersack ist wieder da. Jede Woche wird bei ihm was auf die Terrasse geworfen. Weißt du?
Ja, aber da gibt's doch auch Abo. Diesen, da gibt, genau, da gibt's doch so ein, wie heißen die Modo quasi Moto. Hello Fresh für Mode.
Modo ja, Moto, genau. Und wie hießen die sind doch jetzt irgendwie fusioniert mit noch einem zweiten. Ich weiß jetzt gar nicht unter welchem Label. Also Modo Moto habe ich mal ausprobiert eine Zeit lang. Das war eigentlich auch ganz cool. Die haben dann nur irgendwann mal angefangen, nicht auf Wünsche einzugehen. Also das war total seltsam dann. Also
du trägst
hast,
das.
Hast du irgendwie so ein Cowboy-Hut bekommen? Nein, oder so eine, weißt du, so eine Schlangen, so ein Schlangenledergürtel?
Nein,
oder
nein
so.
Das war ja so, also das Modell ist ja auch so, du kriegst einmal im Monat oder keine Ahnung, du kannst, hast glaube ich wählen können, alle N Wochen hast quasi so ein Paket bekommen. Und die haben die halt vorher immer gefragt, was in die Box rein soll. Und dann im Frühling habe ich halt gesagt, ja, schick mal kurze Hosen und T-Shirts. Und es kamen halt lange Hosen und Mäntel. Und dann habe ich das irgendwie zwei, dreimal gemacht. Und dann war es schon Sommer mehr oder weniger. Und ich habe dann irgendwann mal angerufen, weil das mit der Mail nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, hey, ich habe jetzt dreimal gesagt, ich brauche kurze Hosen und T-Shirts. Und ihr schickt mir lange Hosen und Jacken. Was ist denn da los? Sagt sie, ja, da hat sie jetzt auch keinen Einfluss drauf. Und dann habe ich gesagt, wenn nicht du, wer dann? Und dann habe ich das irgendwann mal gekündigt. Ne? Und beziehungsweise dann war auch die Qualität, also ich meine, die verkaufen das Zeug ja ganz normal mit über Listenpreis, und im Prinzip dadurch haben sie halt die Marge, diesen Versand zu zahlen, glaube ich. Und ja, das hat dann halt irgendwann mal, haben sie dann halt weniger Markenware gehabt, sondern einfach so, oder Marken, die ich nicht kannte, jetzt zum Beispiel bei Jeans, und das hast dann halt relativ schnell gemerkt, dass die halt dünn waren und irgendwie mal relativ schnell gerissen sind und sowas. Nö, aber ansonsten, ja, ist das eigentlich ganz cool mit meiner Bekannten, mit unserer Bekannten da im Möbelhaus. Nicht Möbelhaus.
Das wäre was für Stefan. Das wäre was für Stefan. Genau. Die stellt dir jede Woche einen anderen Schrank hin, dann kannst du den ausprobieren. Und dann kannst du den Schrank wieder hinstellen, dann wird er wieder abgeholt.
Naja, wobei du ja inzwischen kannst ja wieder ins Möbelhaus, wenn die Luca-App installiert hast. Also zumindest in manchen Möbelhäuser.
Ja, also wobei ich sagen muss, ich habe heute, wir haben eine fantastische Volontärin gerade im Digitalteam, die Mona, die
Die zu den fantastischen Vier.
Ja, wir sind ja mehr als vier.
Auch mehr wie vier fantastische.
Auch mehrfach, ja, die dann auch mit der Staatskanzlei nochmal hin und her gemeldet hat und wie und was bezüglich der Regeln. Ey, selbst wir blicken nicht mehr durch. Selbst der ich sage jetzt nicht, welche Firma. Ich sage mal, ein Baumarkt, ein großer Baumarkt in Kaufbeuren hatte am Montag offen, weil die gesagt haben, die neuen Regelungen treten ja erst nach einer bestimmten Reihenfolge in Kraft, und wir hatten aber anders gerechnet. Und dann standen wir da so, sollen wir die jetzt anrufen und sagen, dass sie wahrscheinlich gerade illegal offen haben, oder merken sie das selber?
Das merken die relativ schnell, wenn der erste Konkurrent dann mal vorbeifällt und sieht, dass die offen haben.
Ja, aber ganz so ist es ja nicht. Also bei uns, ich weiß nicht, gibt's bei euch auch sowas wie Teddy, so Dampfschäden?
Ja.
Bei uns sind das Teddy, so 1-Euro-Laden, keine Ahnung.
Nee.
Ja. Bei uns hat in Augsburg, die haben irgendwann mitten, also da war noch nichts von, wir öffnen irgendwas anderes, haben die einfach gesagt, wir machen ab morgen auf. So, und dann haben die ab morgen auf, also dann haben die tatsächlich aufgemacht, und dann kam da das Ordnungsamt vorbei, und es gibt Filialen, die dürfen aufbleiben, und andere Filialen, die zubleiben, weil die Argumentation ist, wir verkaufen ja eigentlich auch nur das, was Drogerien und Baumärkte verkaufen, also wir zählen jetzt auch als Drogerie und Baumarkt.
Das, genau. Das ist echt auch seltsam. Bei uns in Kempten gibt es ja einen Müller und der ist eigentlich sauber getrennt nach Stockwerken. Und
der müsste normalerweise die Spielwarenabteilung schließen.
Genau, der müsste die Spielwarenabteilung schließen. Jetzt haben sie aber wahrscheinlich durch irgendwelche Tricks in die Spielwarenabteilung in das Stockwerk noch irgendwelche Drogeriewaren reingepackt.
Na, da haben die halt ganz, ganz hinten an den Spielwaren haben die einfach die Palette an Toilettenpapier hingelagert.
Genau, das ist so. Also das ist schon alles seltsam. Nee, aber ich wollte
wobei
ja eigentlich.
Wobei der Müller-Besitzer ja tatsächlich schon so ein oder der Inhaber dieser Kette, da berichten ja die Augsburger Kollegen auch regelmäßig aus Ulm, da hockt er anscheinend. Mhm. Das ist schon so ein, probieren wir es mal aus, aber du wolltest auf die Luca-App raus.
Ich wollte eigentlich auf die Luca, ich wollte auf die Luca-App raus. Also die fliegt denen ja auch gerade ein bisschen so um die Ohren, oder? Also mal abgesehen davon, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja echt mal eine coole Idee. Und dann kamen aber relativ schnell ja schon die Hackerbuben um die Ecke und haben gesagt, also mal so zentrales Modell ist halt allgemein eine schlechte Idee. Dann haben sie die ja relativ schnell auch einfach zerlegt und rausgefunden, dass die so grottig zusammengeklöppelt war, dass das einfach im Prinzip die Bundesregierung für einen aufgebohrten LDAP-Server irgendwie 30 Millionen Euro jetzt rausgebuttert hat in Summe von den Ländern bis jetzt. Und dass das halt einfach nur Geldmacherei ist im Prinzip. Und was mich halt da so ein bisschen so persönlich trifft, ist, dass Smudo da so voll eingestiegen ist und da, also ich meine, Smudo ist ja so schon ein bisschen so der Held meiner Jugend oder so ein, ich war ja immer großer Fanta 4-Fan oder bin auch noch großer Fanta 4-Fan. Und dass der da jetzt sich so reinziehen lässt, ich weiß nicht, ob er das wirklich aus Nichtkenntnis dieser Lage gemacht hat, ob er wirklich der Meinung war, dass er da was Gutes macht, dass er da so überzeugt worden ist, oder ob er das sehenden Auges gemacht hat. Das ist so ein bisschen so ein Problem. Also gerade heute ist ja wieder, oder gestern ist, glaube ich, rausgekommen, dass die haben ja auch für Leute, die kein Smartphone haben, haben die ja so Schlüsselanhänger verteilt, die sowas von offen sind, dass man im Prinzip jeden Schlüsselanhänger komplett nachverfolgen kann, wo der wann wie war. Krass. Und also da sind so viele Tore, so viele Einfalltore jetzt offen, dass ja der CCC sich wirklich so eine zu so einer Pressemitteilung genötigt sah, wo er gesagt hat, er fordert die Bundesregierung auf, diese App tatsächlich zu verbieten oder beziehungsweise in der Form jetzt auszusetzen und die Einführung in Bundesländern zu stoppen.
Neben allem, was du gesagt hast, finde ich auch sehr spannend. Du kannst dich auch in eine Lokalität von außerhalb einwählen, ja, ja. Wenn du diesen QR-Code hast. Also auch das ist natürlich, also na, ich meine, ich bin jetzt keine Ahnung, 15 mehr und habe meine Trollgedanken schon längst irgendwo über Bord geworfen, aber das öffnet natürlich Tür und Tor für, haha, wollt ihr mal einen Witz machen, und das machen halt dann irgendwie 30.000 Leute.
Wo war der Zoo in Osnabrück, der nachts um 4 plötzlich 8.000 Besucher hatte oder sowas, weil halt das Bild von dem QR-Code irgendwie Böhmermann oder irgendjemand getwittert hat.
Naja, genau.
Also das sind halt so Dinge, wo halt einfach nicht gehen. Und ich meine, das Ding ist halt, das, ich weiß nicht, was da teilweise dann auch die Landesregierungen geritten haben, dass die das einfach eingeführt haben, ohne mit dem Datenschützer zu sprechen, ohne mit irgendwelchen anderen Leuten zu sprechen, ohne sich mit der Materie auszukennen, obwohl ja klar war, dass die Corona-Warn-App in der nächsten Version genau diese Funktionalität mitbringt. Und das ist halt einfach aus meiner Sicht war das blinder Aktionismus, der das halt cool Smudo Bild von der Videokonferenz vom Ministerpräsidenten mit Smudo auf Twitter geteilt, damit jeder sieht, hey, wir machen da was und wir packen da an und da ist uns egal, was es kostet. Hauptsache, die Läden können offen bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Hintergrund.
Nee, ich find das nicht so. Also zum einen bin ich der Meinung, man muss auch mal sehen, wo das herkommt. Also die hatten ja in ihren Modellstädten ja wirklich durchaus Erfolg damit. Und das Ich finde das Konzept jetzt auch zum Beispiel zu sagen, du hast einen großen QR-Code am Eingang und jeder scannt halt mal schnell den QR-Code ab und ist dann da eingeloggt in der Lokalität. Das, ich meine, wenn jetzt da jemand meint, der muss sich ein Foto davon machen und macht sich jetzt abends einen Scherz davon und sagt dann, er ist bei den Affen im Zoo in der Früh um 4, ja, mein Gott, die Frage ist, das ist, also für mich ist, mein unabhängig davon, welche datenschutzrechtlichen Bedenken und geklauter Code und so weiter, finde ich, das ist ein legitimer Weg einfach, um zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich scanne jetzt ein und dann bin ich da. Ob das jetzt, es ist, ich finde, mit Anschluss an die Gesundheitsämter ist das meiner Meinung nach eine sinnvolle Idee. Ich kann jetzt genauso gut, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt irgendwo mir einen Spaß dabei machen, dass ich jetzt heute beim Dehner war, dann kann ich mich auch online registrieren und sagen, oh, ich habe einen Termin ausgemacht um 5:08 Uhr, aber ich sag's euch, ich war gar nicht da. Also ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht irgendwie ein großartiges Problem. Klar, also es ist meiner Meinung nach wurde das einfach gemacht, weil dieses Kontakt-Tracing oder dieses Ermitteln, wo war ich, halt in anderen Ländern, also in Südkorea zum Beispiel und so, einfach schon etabliert war und man hat sich halt einfach die Idee genommen und gesagt hat, wir wollen jetzt halt das möglichst schnell, ohne auf die Corona-Warn-App zu gehen, wollen wir das nachbauen. Und das andere, und das müssen wir schon nochmal sagen, der Unterschied, wenn, also die wollten das ja kompatibel zur, also dass man nicht sich auf eine App rein verlassen muss, sondern das sollte ja kompatibel sein. Das gibt es ja irgendwie so ein Format, wie dann die Gesundheitsämter da informiert werden und bla bla bla. Aber grundsätzlich ist meiner Meinung nach leider die Corona-App bei vielen verbrannt. Also die werden die sich nicht installieren und sagen, ja, wenn ich die jetzt installiere, dann bin ich gläserner Bürger, werde sofort voll getrackt und habe mir von Bill Gates einen Chip implantiert und so. Und deswegen glaube ich schon, dass es ein sinnvoller Weg wäre, unabhängig von, ob das jetzt die Luca-App oder irgendwas anderes sein soll. Aber ich finde, es wäre schon sinnvoll, wenn es noch einen zweiten, dritten, vierten Hersteller gäbe.
Ich glaube auch nicht, dass Michi die Grundidee hinter der App kritisiert hat. Also ganz, ganz prinzipiell finde ich das schon auch sinnvoll.
Ja, also nochmal, mir geht's, also ich finde das die Idee dahinter sinnvoll, aber genau die Idee dahinter ist ja in der Corona-Warn-App drin. Und ich glaube auch, also ich meine, das ist, ne, du sagst,
soll drin sein, ist nicht drin sein.
Doch, die Grundidee ist ja schon drin, aber halt nicht über ein zentrales Modell mit QR-Codes, sondern, oder beziehungsweise künftig schon mit QR-Codes, aber QR-Codes in der Form, dass es halt ein lokal gespeichertes System ist. Und die Token, der also quasi Location wie eine Person behandelt wird. Also genau das gleiche, wie halt das Contact Tracing Protokoll von Apple und Google vorsieht, dass da jetzt über Luca App ein zentrales Format oder ein zentral gesteuertes System drüber gelaufen hat. Und genau das ist ja der Fehler. Und ich meine, das ist das, wo alle, die jetzt die Luca Warn App so hochgehypt haben in letzter Zeit. Ich meine, das war ja nicht unbekannt, dass das so ist. Ich meine, der CCC und diverse andere IT-Verbände haben ja bevor das so losgegangen ist, haben die ja ihre 10 Punkte formuliert, was eine Tracking-App oder eine Contact-Tracing-App haben muss, um sinnvoll und sicher betrieben werden zu können. Und da ist halt der erste Punkt, kein zentrales Modell. Und dass die Luca-App jetzt so gegen die Wand fährt, ist halt genau das, dass sie einfach dieses zentrale Modell machen, wo du einen zentralen Server hast, wo du Infrastruktur aufbaust, die angreifbar ist, wo du dich drauf verlässt, dass keine Ahnung, dass da niemand mal dagegen klopft hat. Und ich meine, das Dagegenklopfen war ja wirklich minimal. Also die haben von Anfang an halt so viele Fehler in dieses Ding reingebaut. Und aus meiner Sicht war das ein reiner Kommerzbetrieb. Die wollten da keine Gesundheitsämter entlasten. Die haben genau gesehen, dass die Corona-Warn-App halt ein bisschen langsamer ist. Die haben genau gesehen, dass es da viele Vorbehalte dagegen gibt. Dann haben sie sich jemand gesucht, der zumindest cool und vertrauenserweckend nach außen auftreten kann. Haben damit Smudo jemand gefunden, den sie sich als Maskottchen davor hängen können und wollen damit Geld verdienen. Das ist der Punkt, den ich denen vorwerf.
Ich finde, der Punkt, entschuldige bitte, der Punkt des Geldverdienen Wollens, den finde ich auch nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, du gehst jetzt nicht hausieren damit, dass du mit einer Pandemie Geld verdienst, aber auch die Entwickler der Corona-Warn-App haben damit Geld verdient.
Oder
Ja,
Maskenhändler.
nein, das ist was anderes. Wenn ich was mache, um eine Schwachstelle auszunutzen, die aktuell da ist, und genau auf diese Schwachstelle abziehe, nur um einen Gewinn zu maximieren, dann ist das was anderes. Wenn ich damit wirklich jemand helfen will und damit Geld verdienen, dann ist es aus meiner Sicht legitim. Und für mich sind die 10 Millionen, die in die Corona-Warn-App reingeflossen sind, immer noch legitim, weil da ist ein Wert rausgekommen. Da ist offener Quellcode rausgekommen, den sich jeder anschauen kann, den jeder benutzen kann, den ganz viele Länder außer Deutschland oder nach Deutschland in ihre Warn-Apps mit eingeflossen ist oder mit eingebaut haben. Teilweise sogar eine 1:1-Kopie rausgefallen ist, wo dann einfach andere Länder auch Geld damit gespart haben. Und das ist eben bei der Luca-App nicht der Fall. Das war eine reine Geldmaschine, die die da gesehen haben. Die haben da gesehen, wir haben ein Konzept, das sich gut erklären lässt. Wir haben einen coolen Auftritt. Wir haben vielleicht, wie Martin gesagt hat, so eine gewisse Abneigung gegenüber dieser staatlichen Corona-Warn-App oder dieser staatlich gesteuerten Corona-Warn-App. Und in die Kerbe schlagen wir voll rein und versuchen da maximal Gewinn rauszuziehen. Weil für das Geld, was die verdient hätten, hätten die eine vernünftige App auch auf die Beine stellen können, die jetzt nicht bei jedem Klopfen auseinanderfällt. Das
Da
ist
stimme
mein
ich
Vorwurf.
dir wiederum vollumfänglich zu. Ich finde es nur, ich finde es nicht gerechtfertigt. Also selbst wenn ich, du sprichst von einer Schwachstelle, die ausgenutzt worden ist, die haben ein Geschäftsmodell gesehen, wie es viele andere Gründer auch sehen. Und ja, auch Pandemie, auch BioNTech, die, wie war das, die ihre wunderbare Firmenadresse im Impressum irgendwie, wie es heißt, am Goldgraben 4 in Mainz, egal, finde ich witzig, aber wurscht. Auch
Oder
die werden damit auch.
pinke Plastikhandschuhe zum Beispiel, sollte ja auch gerade ein total hippes Geschäftsmodell sein.
Das wiederum ist halt einfach arschig. Ne? Also. Finde ich. Aber zu sagen, okay, also da gibt's was, den Markt können wir füllen und wir machen das sauber und verdienen uns eine goldene Nase dabei, das finde ich nicht schlimm.
Nee, das sage ich auch. Ich find, wenn die sich hingesetzt hätten und eine handwerklich vernünftige App gebaut hätten, die dezentral aufgebaut ist, also die 10 Vorschläge oder die 10 Vorgaben für eine vernünftige App, die ja schon formuliert waren, angehört hätten und ein vernünftiges Produkt rausgefallen wäre und die damit ein scheiß Geld verdient hätten, hätte ich denen das gegönnt, weil sie gesagt haben, die lösen ein Problem auf sinnvolle Art und Weise. Aber was da passiert ist, die haben sich Bibliotheken zusammengeklaut, die haben sich irgendwelche Entwickler angestellt, die halt mal schnell irgendwas runtergecodet haben, dass sie nach außen irgendwas shiny blinky hatten. Und aber im Hintergrund sich ein Scheißdreck drum gekümmert, was wirklich hinten passiert, und sehenden Auges einfach Müll abgeliefert. Und das ist das, was mich aufregt.
Steht jetzt übrigens offen, der Quellcode. Inzwischen.
Also,
Nach durchaus berechtigter Kritik wollte ich nur noch mal kurz anbringen.
Ich will nur noch mal auf ein Thema eingehen. Ja, mir ist es bekannt und ich weiß das auch von CCC und dass diese Forderung nach diesem dezentralen Datenspeicherung ist. Und ich weiß auch, dass Apple das auch so vorgibt. Wenn ich aber jetzt in die Realität gehe, dann gibt jetzt schon niemand mehr seinen in der Corona-Warn-App seinen Status, dass er infiziert ist, geben jetzt schon fast keiner mehr. Ich habe im Vergleich ganz am Anfang hatte ich noch sehr, sehr viele Risikobegegnungen, jetzt gibt es keine Risikobegegnungen mehr. Dieses dezentrale System ist aus Datenschutzrecht absolut sinnvoll und richtig, nur glaube ich, dass es das, worauf wir lösungsorientiert auf die Pandemie reagieren müssen, nämlich dass man sagt, also jeder, der jetzt in das Restaurant geht, sage ich mal, in dem und dem Zeitraum, wo der andere auch da ist, ich als Gesundheitsamt möchte die Möglichkeit haben, den zu informieren. Und das habe ich halt momentan nicht. Das habe ich halt nur, Also ja, die Daten werden hinterlegt. Ist mir auch klar, wenn wir alle ins Restaurant gehen und alle unsere Daten sauber ausfüllen und so weiter, dann passiert das. Aber dezentral bedeutet zum großen Teil Freiwilligkeit. Und wenn wir über die größten Datenschutzpannen in Deutschland sprechen, dann, du warst vielleicht letztes Jahr auch mal in irgendeinem Restaurant, wo die Listen offen rumliegen, wo du dir das genau angucken kannst, wo alles drinsteht. Das ist die Zeit für sowas. Das ist gerade echt schwierig und man muss sich jetzt halt überlegen, schütze ich oder erreiche ich mehr, kann ich mehr öffnen, kann ich den Leuten größere Freiheiten geben, wenn ich sie im Prinzip dann auch dazu zwingen kann, sich danach zum Beispiel in Quarantäne zu begeben. Und das ja, kann ich
da,
halt momentan.
Da ändert es doch nichts, ob das die Luca-App oder die Corona-Warn-App ist.
Nein, überhaupt nicht. Aber aber die Corona-Warn-App mit dem dezentralen Ansatz, da kann ich überhaupt nichts machen.
Ja, klar.
Da kann ich, nee.
Ich kann genauso sagen, ich verpflichte die Leute, die Corona-Warn-App zu nutzen und den Code einzuscannen, ich zwinge die Leute, die Luca-App zu nutzen und den Code einzuscannen.
Aber du musst es dann, also, wie ist es dann wie kommt dann das Gesundheitsamt auf die Kontakt Personen wirklich auch, wenn sie die ja nicht kennt? Weil dezentral bedeutet ja für mich, die Informationen sind in meinem Gerät gespeichert. Ja. Und die einzige Verbindung, die ich habe, ist, dass mir jetzt mein Gerät sagt, du hattest Kontakt mit jemandem.
Ja.
Ja. Und zentral würde bedeuten, das Gesundheitsamt kennt schon deinen Namen und kann dir einen Brief schicken und kann sagen, hey, wir wissen, dass du beim Bäcker Y warst und neben dir ist der Person Z gestanden, die infiziert war.
Ja, mal abgesehen davon, dass das Gesundheitsamt nicht deinen Namen kennt, sondern den Namen, den irgendjemand bei der Registrierung angegeben hat.
Ja, jetzt wollen wir aber doch mal, also das ist jetzt mir wieder ein bisschen zu sehr Schwarzmalerei, weil
nein,
da geht's
das ist
auch,
das ist die Realität. Also hey, wenn du 300.000 Leute in Zoo von Buxtehude bringst, dann ist es doch klar, dass diese App inzwischen einfach auch so viel Scharlatan und so viel Quatsch inzwischen produziert hat, dass das Gesundheitsamt da einfach nicht mehr drauf reagieren kann. Und
okay,
der Vorteil von der Corona-Warn-App war ja, dass das Gesundheitsamt da eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern dass die Warnungen über das Framework selber ausgelöst werden.
Ja, und das ist aber doch auch der Nachteil. Das Problem ist, wenn die Warnungen ausgelöst sind, jetzt, also ich weiß nicht, wie das bei euch in eurer Bubble so ist, aber wenn Leute, die mir bekannt sind, Corona haben, dann informieren die bloß nur per Telefon die Leute, mit denen sie in Kontakt waren und sagen, macht das mit der Information, was ihr wollt, weil wir haben uns eh illegal getroffen und ich will das nicht angeben. So, das ist jetzt so der Standard. Also das ist ja auch egal, ob das jetzt die Oma war oder die Familie oder irgendwas, aber ich kenne niemanden mehr, der das wirklich intensiv nutzt, der dann auch diese Information, ich habe hier in meiner Corona-Warn-App, gebe ich jetzt an, dass ich Corona habe oder positiv getestet bin. Für mich ist das...
Ja, aber wie soll es dann bei Luca funktionieren? Mal
nein,
ganz ehrlich.
Nein, aber was heißt, wie soll es bei Luca funktionieren? Wenn wir jetzt mal von dem gesamten App-Thema mal weggehen, ja? Wie würde es funktionieren in einem Restaurant? Mensch Z stellt fest, er ist positiv, dann wird das Gesundheitsamt ihn fragen, wo warst du? Und dann wird sagen, ich war in dem Restaurant.
Aber warum sollte das sagen?
Ja. Genau.
Ist ja genauso schwurbel wie bei Corona-Warn-App. Ob ich jetzt in der Corona-Warn-App nicht hinterlegt, dass ich positiv bin oder einfach nicht sag, wo ich war, ist ja völlig egal.
Ja, aber in dem Fall hast du ja anonyme Leute, die kennst du ja alle gar nicht, die da waren, ne, unter Umständen. Also wenn du jetzt alleine irgendwo zum Essen gehst oder zum wenn das jetzt so ist, dass alle nur Fake-Daten angeben und sich überhaupt niemand daran hält, dann brauchst du auch keine App, dann brauchst du keine Corona-Warn-App, dann kannst du einfach alles sein lassen.
Ja. Nee, weil die Corona-Warn-App ja genau das verhindert, indem sie einfach überhaupt gar nicht drauf setzt, dass jemand die richtigen Daten angibt, sondern dass einfach sie trackt, wer da war und dann halt benachrichtigt, wenn der Fall ausgelöst wird.
Aber du musst natürlich schon bestätigen, dass du Corona-positiv bist. Sonst funktioniert die App auch nicht.
Aber nochmal, der Sinnschluss, wenn jemand das verheimlichen will, dass er, also bei der Corona-Warn-App kann er verheimlichen, dass er Corona hat. Bei der Luca-App kann er verheimlichen, wo er war. Also im Prinzip ist es doch völlig egal.
Oder wer er ist.
Ja.
Na, Moment mal, was heißt, also verheimlichen, wo er war, er kann aber nur zusätzlich irgendwas machen. Aber jetzt, wenn ich jetzt,
Martin,
Moment, mich, jetzt warte doch mal.
Nein, du sagst, dass jemand in der Corona-Warn-App nicht reinschreibt, dass er positiv ist. Das sagst du da.
Ja.
Warum sollte es dann in der Luca-App machen?
Er muss es ja nicht in der App machen, sondern das Gesundheitsamt würde ja über ein zentrales System Zugriff darauf bekommen, wo derjenige war. Und dann würde ja normalerweise, aber, würde doch, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber der Check, der muss sich doch einchecken. Der geht jetzt zum Bäcker, scannt das jetzt ab und ist jetzt eingecheckt. Ja. Und beim Verlassen muss er vielleicht auch wieder draufdrücken und sagen, ich bin jetzt ausgecheckt. Dann kann doch ein zentrales System feststellen, wie viele Leute waren gleich, also wie viele IDs waren im gleichen Zeitraum in der gleichen Lokalität. Und ihr habt beide völlig recht. Man kann seinen Namen, muss man nicht richtig angeben, aber man hat zumindest die Hürde, dass ich eine SMS, ein funktionierenden Mobil-Ding brauche. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Angeben von Mickey Mouse und Fake-Daten bei einem System, wo ich zumindest mal meine realen, also meine reale Telefonnummer angeben muss.
Muss ich ja nicht.
Klar, ja, ohne die kann ich aber nicht teilnehmen.
Doch, du kannst jede beliebige hinmachen, weil die Verifizierung der Telefonnummer clientseitig stattfindet und nicht serverseitig. Das ist ja der Vorwurf, den der CCC der Luca-App macht.
Und jetzt ist aber doch schon wieder, da muss man doch CCC-Mitglied sein, dass man das versteht. Und das versteht doch der Hans Wurst, der sich im Zoo in Bielefeld einloggt, der checkt das doch nicht, dass das. Ich habe es nicht gewusst. Also
aber genau deswegen muss man ja, bevor man so eine App einführt und bevor man sie programmiert, muss man sich ja Gedanken darüber machen, wie sie funktioniert. Und vor allem, wenn ich als Landesregierung Millionen dafür ausgebe, muss ich ja vorher mal jemand drüber schauen lassen, der sich damit auskennt, der sie bewertet. Und nochmal, ich gehe auch das Argument, in Zeiten wie diesen kann man den Datenschutz nicht ganz so ernst nehmen. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Also gerade in Zeiten wie diesen muss man auf den Datenschutz schauen. Weil gerade Gesundheitsdaten oder Gesundheitszustände sind ja sowas von sensibel, dass ich die nicht auf dem Server von einer Firma, die eklatante Sicherheitsregeln missachtet und einfach handwerklichen Quatsch macht, will ich nicht, dass meine Daten da auf dem Server sind. Und das ist, also ist meine Meinung. Und da sehe ich überhaupt nicht ein, dass man da irgendwie mal ein bisschen Abstriche im Datenschutz macht, wenn wir jetzt gerade so eine Regelung haben. Also da bin ich nicht dabei. Und Leute, die jetzt sagen, sie wollen nicht gläsern sein und deswegen die Corona-Warn-App nicht installieren und dann aber auf Luca springen, da muss ich echt sagen, fuck you. Also das ist einfach sowas Kurzsichtiges, ich meine, klar, die Leute wird es geben und da wird es auch viele geben, aber die gehen dann auch auf Querdenker-Demos in irgendwelche Machtverweigerungsgeschichten.
So weit würde ich nicht gehen, weil um diese Informationen, über die wir uns gerade in der Tiefe unterhalten, wo ihr euch beide besser auskennt als ich, dafür musst du dich dann schon ernsthaft wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Dass die Leute dann trotzdem auf ihrem Smartphone immer noch die Facebook-App installiert haben, aber nicht die Corona-Warn-App installieren wollen, aus diesem Grund, da bin ich bei dir. Jetzt aber zu sagen, dass jeder, der Luca installiert, die Corona-Warn-App aber nicht ein Querdenker sei, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich.
Also, ja, ich glaube, wir haben da jetzt auch alles dazu gesagt. Ich kann da nur.
Lass uns weiter streiten,
bitte. Ich kann da nur auf die letzten 3, 4, 5 Folgen von Logbuch Netzpolitik verweisen, wo zwei, die sich damit auskennen, zum Teil drei, die sich damit auskennen, das Thema wirklich auseinandernehmen und bis ins kleinste Detail zu pflücken, was für ein großer Quatsch wirklich diese Luca-App ist und dass sich keiner erklären kann, wie das funktioniert, dass die überhaupt so eine große Verbreitung und vor allem Akzeptanz gefunden haben.
Wie's vielleicht sollte man aber Genau, vielleicht sollte man einfach nur noch mal, also ich bin jetzt auf dieser Luca-App-Seite, ich wollte nur noch mal klären, wie die sagen, dass es funktioniert. Und dann, vielleicht können wir dann auch wenigstens jetzt mal, um auch mal fachlich was zum Thema beizutragen, zu sagen, wo sich die Corona-Warn-App davon unterscheiden wird. Weil, wenn es am Ende rauskommt, das funktioniert mit dem dezentralen Ansatz ganz genauso, dann ist es ja super. Aber ich werde jetzt mal die Punkte 1 bis 5 vorlesen, die das Luca im Bereich Gesundheitsamt auf ihre Webseite schreibt. Also erfolgt eine Infektionsmeldung an das Gesundheitsamt, wird die betroffene Person kontaktiert. Okay. Infizierte geben in der Luca-App via TAN ihre Historie an das Gesundheitsamt frei. Also das heißt, ich sage ja, Luca-App-Nutzer, ich gebe das jetzt die letzten 14 Tage frei. An der Stelle haben wir natürlich schon den ersten Punkt, wenn er es nicht freigibt, haben wir genau selbe Problem wie vorher. Dann das Gesundheitsamt entschlüsselt die Historie und hält die Informationen über die Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage. Also das deutet für mich eher so ein bisschen darauf hin, dass das sowas wie, kennt ihr das? Da gibt's von in TripAdvisor gab es mal eine Zeit lang so die Möglichkeit, dass man seinen gesamten, wenn man reist, der Standort immer gespeichert wird. Also das ist für mich eher so.
Geht doch bei Google Maps immer noch, glaube ich, oder?
Ja, genau, wo du dann am Ende, wenn du von dem anstrengenden Tag zurückkommst, dann nachgucken kannst, wo du überall gelaufen bist.
Ja, genau. Mhm.
Genau, und dann betroffene Veranstaltungsorte, also der Bäcker um die Ecke wird dann informiert und es heißt, hey, hier, wir haben hier jemanden, der bei euch positiv war, bitte gebt mal die relevanten Zeiten über das Luca-System frei. Also das heißt, wenn du jetzt von 8 Uhr bis 8.05 Uhr beim Bäcker warst, werden die wahrscheinlich das Gesundheitsamt sagen, gebt uns mal bitte alle Check-ins von 8 Uhr, von 7.55 Uhr bis 8.10 Uhr. Keine Ahnung. Das ist jetzt, also ist jetzt interpretiert von mir. So, und dann werden die Check-ins vom Gesundheitsamt entschlüsselt und die Nachverfolgung der Kontaktpersonen kann dann automatisiert durchgeführt werden. So ist zumindest jetzt mal, wie das Lukas sich gedacht hat.
Genau.
Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir einen dezentralen Ansatz haben, dann kann die Kommunikation der Gesundheitsämter natürlich nur über die App-IDs stattfinden und die können nur über die App
Welcher von beiden?
Stefan, du waderst.
Nein, die können dann das natürlich nur über die App freigeben. Also das ist halt der Unterschied. Ich habe ja keinerlei Daten von dem Menschen. Ich weiß auch nicht, ob der Veranstaltungsort personenbezogene Daten von dem User
nee, hat. Weiß, aber das weiß ist ja gerade der Vorteil. Also aus meiner Sicht
ja,
ist
gerade
der Vorteil.
Ja, aber auch das Gesundheitsamt.
Und mal abgesehen davon, dass die Gesundheitsämter ab einer Inzidenz von 30 überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind und auch
das
Adressen
ist
und auch
Nein,
Adressen doch. Es stimmt. Es gibt einzelne Gesundheitsämter, die behaupten, dass sie auch bei 200 oder 300 handlungsfähig sind. Aber wenn du mal mit Mitarbeitern in Gesundheitsämtern redest und eine Bekannte von mir ist, genauer gesagt, die Freundin, die Mutter meiner Schwägerin ist im Gesundheitsamt.
In wie vielen? Weil du musst ja dann schon ganz viele kennen, weil du
ja, die Aussage in, ich, ist ja. Ich kenne die Aussage aus Kempten und ich kenne die Aussage aus, was ist denn das? Irgendwo also aus Baden-Württemberg.
Aber ich finde jetzt, das ist jetzt zum Beispiel für mich schon wieder geschwurbelt eigentlich. Auf der einen Seite sagt das Gesundheitsamt Köln, vor längerer Zeit haben die ganz, ganz groß gesagt, wir sind personell so aufgestellt, dass wir auch bis zu einer Inzidenz von 100 relativ problemlos die Kontaktverfolgung nachvollziehen können. Diese Sachen stellst du jetzt in Frage. Also das heißt...
Nein, ich sag, dass es vielleicht Einzelne gibt, die ab bis 100 das können. Die meisten können es vermutlich erst ab 30, weil da gab es auch Artikel dazu, wo das relativiert wurde, dass es halt vielleicht in Köln so ist, aber in anderen nicht. Und zumal wir jetzt stramm auf die 300 zugehen, stelle ich in Frage, dass die Luca-App in der aktuellen Situation oder dass das, sogar wenn da eine Excel-Liste, die man nachtelefonieren kann, rausfällt, dass das sinnvoll nachverfolgt werden kann oder dass das sinnvoll nachtelefoniert werden kann. Das stelle ich in Frage. Und deswegen glaube ich auch, dass der Ansatz halt von der Corona-Warn-App sinnvoller ist. Du gehst da rein, scannst diesen Code, Und der Betreiber bzw. das Gesundheitsamt kann dann, wenn ein Vorfall war, der auf diesen Ort zurückzuführen ist, diesen Code, der in diesen 10 Minuten oder in diesen 20 Minuten diesen Token halt quasi als infektiös markieren, so wie es halt bei den Personenkontakten auch der Fall ist. Und jeder, der diesen Code gesehen hat zu dieser Zeit, kriegt eine Meldung, hey, du bist wahrscheinlich infiziert oder du hast eine Risikogefährdung, geh mal testen. Und das ist auch nicht mehr oder weniger, wie das Gesundheitsamt Leuten gegenübertritt, die halt in diesen Listen stehen würden. Nur, dass sie da anrufen müssen und keine Möglichkeit haben, über die App zu pushen.
Das stimmt aber jetzt auch nicht ganz, weil wir bei Kontaktpersonen Stufe 1, das Gesundheitsamt, der dich sofort in Quarantäne setzt. Also eine App kann dich nicht in Quarantäne setzen. Das heißt, wenn du einen über die App, ich meine, es ist jetzt egal welche, mir ging es nur darum, über ob das ein Gesundheitsamt macht oder nicht, aber in eine App wird dich nicht in Quarantäne stecken. Eine App steckt dich nicht in Quarantäne. Ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt darf das, wenn du Kontaktperson Stufe 1 warst, darf er dich in Quarantäne stellen. Und das kann die App nicht. Und das ist für mich schon ein Unterschied.
Wo wir wiederum auch wieder beim Durchtelefonieren wären, was, so wie Michi sagt, ich möchte jetzt da keine Diskussion, eine weitere Diskussion um 30, 100 oder Inzidenz jetzt in Kaufbeuren übrigens, dort wo ich wohne, 317 starten. Sie probieren es aber zumindest. Mehr schlecht als recht, weil die Besetzung halt so ist, wie sie ist. Allerdings, vielleicht sollten wir nochmal drüber sprechen, was bedeutet das denn, wenn du, egal über welche App, jetzt diese Meldung bekommst. Weil ich denke, es gibt sehr viele Leute, die unabhängig davon, welche App sie jetzt installiert haben, wenn sie eine Warnmeldung bekommen, nicht gleich zum PCR-Test rennen oder überhaupt einen Schnelltesttermin machen oder zumindest mal einen Selbsttest zu Hause, sondern sagen, ja, ja, gut, da war ich halt beim Bäcker, aber wird schon nichts passiert sein. Unabhängig davon, wie jetzt Luca zu bewerten ist und auch wie die Corona-Warn-App zu bewerten ist, denke ich, dass es halt immer noch viel, viel mehr an den handelnden Personen liegt, wie mit sowas umgegangen wird. Und da muss ich Martin zustimmen, so wie du es vorher gesagt hast, glaube ich, in meinem erweiterten Bekanntenkreis den einen oder anderen zu kennen, der sagt, ah ja, okay, da ist eine Meldung, danke schön, wenn er es überhaupt installiert hat.
Und wenn die Meldung überhaupt kommt, also wie gesagt, ich habe schon seit ewigen Zeiten keine Risikobegegnungen mehr gehabt. Also ich glaube auch einfach,
dass... Du gehst ja auch nicht mal raus. Also ich ja auch nicht, aber...
Ja, aber ich bin schon seit einem Jahr nicht rausgegangen. Aber es ist, mein Gefühl sagt mir, wir brauchen, es wird uns weder das eine noch das andere helfen. Listen, per Hand auszufüllende Listen, das ist das, was uns retten wird. Aber, nein, aber jetzt.
Und jetzt, wir alle werden per Diktat eine Stunde am Tag dazu verdonnert, Leute anzurufen, die möglicherweise Corona-positiv sind.
Aber wenn wir jetzt schon mal über das Thema Datenschutz sprechen, hat eigentlich irgendjemand mal mit den Einzelhandelsunternehmen gesprochen, die jetzt Termine ausmachen müssen oder wo sich die Leute in Listen eintragen müssen? Hat da irgendjemand mal darüber gesprochen, was mit diesen Daten eigentlich passieren soll? Weil ja, natürlich ist digital ist immer total geil, weil digital, da kann man die Schwachstellen sofort aufdecken. Aber wie geht denn ein Baumarkt X, der jetzt über 200 ist oder Click and Collect hat oder irgendwas, wie gehen die denn mit Kundendaten um? Also da stelle ich mir schon manchmal die Frage, auch so kleine Einzelhandelsunternehmen oder war letztes Jahr, als man das noch konnte, schon in dem einen oder anderen Restaurant, wo halt, wie gesagt, die Listen offen rumliegen und du halt einfach hier die Liste bekommst, da stehen halt irgendwie 30 Namen schon über dir und du musst sie jetzt damit eintragen. Also wenn wir über Datenschutz reden, dann finde ich, sollten wir nicht immer nur über die das große Millionen User Luca und Ding reden, sondern eigentlich auch das, was jeden Tag in unseren Geschäften jetzt passiert. Und wenn irgendwann vielleicht die Restaurants wieder aufmachen oder keine Ahnung, wie das dann läuft, ich finde es schon auch bedenklich. Und das ist jetzt nicht nur so, dass dich jemand angreifen kann, sondern jetzt vor allem diese handgeschriebenen Zettellisten, da ist halt einfach so, da kann ich halt, wenn es blöd läuft, nochmal durchblättern, wer so die letzten Tage da war.
Um auf deine Frage zurückzukommen, wie handeln die das, möchte ich antworten, ich möchte es nicht wissen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die mit sensiblen, personenbezogenen Daten gut umgehen und die nach, muss ich tatsächlich mal bei meinem Spätzl nachfragen, der hier einen sehr tollen Burgerladen hat. Weiß ich nicht, ob er die einfach nach 20 Tagen verbrennt oder was auch immer. Fürchte nur, da wird das ein oder andere schon im Altpapier gelandet sein, auch in Kaufbeuren. Also wenn man da mal durchgehen will und checken will, dass meine Frau jetzt in letzter Zeit relativ häufig beim Roller war, weil es da günstig Umzugskartons gibt, ja, dann wird das da rauskommen vermutlich.
Also ich habe in einem Restaurant habe ich erlebt, dass der das zumindest mal nicht auf eine Liste geschrieben hat, sondern auf eine Postkarte. Was ist jetzt mit Martin?
Stefan.
Hallo. Dass der das auf eine Postkarte geschrieben hat. Also du bist beim Reingehen, hast eine Postkarte bekommen, hast da draufgeschrieben, wer du bist und wie du heißt, hast das in einen Säck, in ein Säckerl reingeworfen, der mit dem Datum versehen war.
Echt? Ah, das ist cool.
Und oder in so einem Karton, es war so ein, hat ausgesehen wie so eine Wahlurne, so ähnlich mit einem Datum. Der Karton ist dann ins Lager gewandert, beschriftet mit dem Datum, und nach 14 Tagen hat er die Kartons oder die Postkarten verschreddert.
In den Müll geschmissen, in Altpapier.
Ja, genau.
Und ich hab irgendwo, also die Idee gibt's, haben wohl mehrere, und ich glaube sogar, dass es manche waren, die nach 14 Tagen einfach verschickt haben. Also an die Person, die da war. Und da, ich glaube, in einem Fall war dann sogar ein Gutschein über 5 € fürs nächste Essen oder sowas drauf.
Ist das jetzt datenschutzrechtlich korrekt? Da muss man aufpassen, weil
das ist das Post,
ja, irgendwo ein Consent für Werbung gegeben worden sein.
Ja, der hat auf diese Postkarte ja seinen Namen selber draufgeschrieben. Nein, ja, weißt, also es gibt auf jeden Fall, also ich gehe davon aus, dass es viele smarte Ideen gibt, das zu lösen. Ich bin aber auf jeden Fall bei euch, dass es ganz viele einfach Lösungen gibt. Ich meine, wo halt irgendwelche Listen monatelang drin liegen in irgendwelchen Leitsordnern oder in irgendwelchen so Schnellheftern, wo dann halt wirklich nachvollziehbar ist. Aber ich meine, das
und immer gar nicht wissen, wie viel Werbung ich jetzt dann bekomme, weil ich das Zeug irgendwo angeben hat, weil sie irgendeiner denkt, oh, der war mal bei uns. Ja. Das ist ja super, den schreibe ich jetzt leer.
Du besser als der Facebook-Leak und jeden Tag 12 SMS, dass mein nicht bestelltes Paket angekommen sei.
Also ich habe übrigens keine einzige Meldung bekommen.
Echt? Also keine, bei mir waren es schon so 10.
Doch, ich habe sogar 2 Telefonnummern. Also ich habe 2 bei mir Multisim. Ich habe Multisim drauf, ich habe keine einzige Nachricht bekommen.
Doch,
ich weiß ja nicht, wo ihr eure Daten überall angebt.
Ich habe mal
ein bisschen besser aufpassen, wo ihr eure Daten angebt.
Ich habe es ja mal bei uns in die Gruppe gepostet, Martin, in unsere interne, wo der Stefan nicht dabei ist, weil er kein Apple hat. Also ich glaube, ich habe Anfang der Woche oder übers Wochenende habe ich, glaube ich, wirklich jeden Tag 10, 20 so, Achtung, ihr Paket wird jetzt wieder zurückgeschickt, SMS bekommen. Wobei ich nicht mal sicher bin, ob das wirklich aus Facebook kommt oder ob das, es gab doch irgendwo so ein offenes SMS-Gateway auch letzte Woche, wo irgendjemand halt einfach random die Telefonnummern hochgezählt hat und an einfach an alle rausgeballert hat, was ging.
Nur mich nicht.
Naja, nur dich nicht. Vielleicht hast du eine Kombination, die er zufällig nicht erwischt hat. Naja. Ich
hab, wie gesagt, zwei Telefonnummern sogar.
Martin hat 0179 999 9909.
Jetzt hast du meine Telefonnummer verraten.
Ja, Entschuldigung. Ich habe die 0174. Nein.
Das war das bei kennt ihr IT-Crowd? Mhm. Diese Telefonnummer.
Aber ich kenne es, aber kein so intensiver Viewer gewesen, muss ich sagen. Ich habe so ein, zwei Mal geschaut, glaube ich. War mir ein bisschen zu.
Also quasi die 0118999 811 999 117 725 3. Naja.
Apropos Telefonnummer, ich bin gespannt. Ich habe gestern einen Umzugsauftrag bei der Telekom eingereicht. Und sie sagen, dass es dann ab meinem Umzugsdatum umgeschaltet werden soll. Und ich habe Bammel, dass das nicht passiert, weil dann bin ich neu und habe alle Technik in einem Haus und dann geht's nicht.
Also ich würde mir zumindest jetzt mal Gedanken machen über den Zeitraum, wie denn dein Mobilfunk in dem neuen Haus ist, welcher Anbieter gut ist und ob es sich lohnt, eine Prepaid-Karte mit so 30 Gigabyte sich mal sicherheitshalber, also das wäre ernsthaft, also das ist eine, ja? In meiner Risikoanalyse wäre das definitiv ein wichtiger Punkt, mal zu sagen. Wer hat denn so einen Mobile Hotspot, den er mir mal hier leihen kann? Oder Michi, brauchst du deine Fritzbox noch mit deinem LTE-Stick? Also, kann ich mir die mal ausleihen? Das wäre jetzt Dinge, die.
Also dazu Punkt 1, die Telekom macht sowas von sich aus. Also bei, wenn du ganz lieb fragst und Telekom hilfst anbettelt auf den diversen sozialen Kanälen, okay. Ist es nicht unwahrscheinlich.
Wie viele Twitter-Follower braucht man dafür?
Also ich habe irgendwie so 200 und habe es geschafft damit. Mhm. Also,
bei meinen letzten Telekom-Hilfssachen habe ich es nicht mal geschafft, eine Antwort innerhalb von einer Woche zu bekommen. Echt? Da kam mir dann so, ups, das ist bei uns leider untergegangen, aber ich sehe, du hast dein Problem mittlerweile selbst gelöst. Ja,
nee, also du kannst auf jeden Fall, es gibt von der Telekom so ein Paket, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, irgendwann Magenta Start oder sowas hieß es, glaube ich. Das ist tatsächlich so ein MiFi, also so ein kleiner LTE-Hotspot mit 30 Gigabyte, den du dir für, 19 Euro einmalig oder wenn die Telekom was verkackt hat, sogar kostenlos in irgendeinem T-Punkt abholen kannst.
Oh, okay.
Und
wenn er offen hat.
Wenn er offen hat oder dir zuschicken lassen.
Aber nicht zurückschicken.
Da sind wir jetzt in dem weiten Feld der Telekom-Anekdoten, die.
Ich will doch nur, dass es funktioniert.
Ich habe da ja so ein paar in petto noch so von Umzügen und sowas, wo ich in die Wohnung nach Kempten damals gezogen bin, haben wir natürlich einen DSL-Anschluss gebraucht und damals gab es da nur die Telekom in Kempten. Dann habe ich denen, damals habe ich noch in Krugzell gewohnt, hat den Anschluss genannt und definitiv nach mehrmaligen Überprüfen als Lieferadresse für den Router und die und den NTBA damals meine
TBA.
Damals gab es sowas noch. Krugzell ausgewählt, also mein Elternhaus ausgewählt und sie haben es trotzdem viermal versucht, nach Kempten zu schicken, wo natürlich noch kein Klingelschild da war, weil wir da noch nicht gewohnt haben und ich dann halt einfach ohne NTBA und ohne Splitter da gestanden bin. Und jetzt neueste Anekdote auch von mir diese Woche, seit Ende letzter Woche bricht meine Internetverbindung regelmäßig ab. Also so ungefähr 5 bis 10 Mal am Tag. Einfach so zack weg.
Oh, schön.
Für eine Minute, dann verbindet die Fritzbox neu und dann ist sie wieder da. Also alles kein Problem. Dann habe ich zufällig meinen Nachbarn getroffen und der mich da auch spontan gleich darauf angesprochen hat und gesagt, hey, geht bei dir das Internet auch regelmäßig aus? Ich dachte, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das ist irgendwelche DNS-Konfigurationen bei mir, die irgendwie Quatsch machen.
Wie war das DNS-IO?
Ja, genau, Next DNS-IO. Dann haben wir da unabhängig voneinander Telekom-Support angerufen und dreimal dürft ihr raten, wie viel Übereinstimmung von den Aussagen und vom Vorgehen zwischen uns. Also bei mir war heute der Telekom-Techniker da, der die TAE-Dose aus, also den Übergabepunkt quasi ausgetauscht hat. Und dann Stein und Bein behauptet hat, dass er das machen musste, weil in meiner TAE-Dose, die ich da habe, eine Diode fehlt, wo die damit nicht in der Lage sind, die Leitung zu prüfen. Klammer auf, dasselbe hat mir letztes Jahr der Techniker gesagt, weshalb er meine TAE-Dose ausgetauscht hat gegen eine, Scheiße, wo eine Diode drin ist, damit er die Leitung prüfen kann. Das haben wir dahingestellt. Dann hat er mal gesagt, ja, in dem, normal hast du ja so ein kleines weißes Kästchen, ungefähr so, keine Ahnung, 15 Zentimeter oder sowas, wo der Hausanschluss drin ist. Da hat er dann erzählt, dass da eine Schraube locker war.
Ja, bei dir ist doch eine Schraube locker.
Und auf den Hinweis, dass die Internetverbindung oder beziehungsweise die Fritzbox durchgängigen DSL-Sync hatte, aber halt nur einfach dahinter kein Internet war, ist er einfach mal drüber weggegangen. Meinem Nachbarn haben sie erzählt, oh ja, das stimmt, da ist der D-Slam draußen, der Outdoor-D-Slam, der hat ein Update bekommen und das ist wohl ein bisschen buggy, da spielen sie aber jetzt gleich nochmal eins auf. Das war die zweite Aussage, also einfach mal so komplett auseinandergehen. Der hat natürlich keinen Techniker gesehen und jetzt bin ich mal gespannt. Also heute war auf jeden Fall mal ohne Unterbrechung Internet da.
Und bei deinem Nachbar jetzt gar nicht mehr, weil sie es gepatcht haben. Und du morgen früh dann so, nee, fährst mit deinem Tesla raus und machst, nee.
Nein, also er hat heute Mittag, hat er dann, also 5 Minuten bevor der Telekom-Techniker gekommen ist, hat er mir dann nochmal eine SMS geschrieben und hat, jetzt war es den ganzen Tag gut und jetzt hat er wieder eine Unterbrechung. Die hatte ich aber auch zur exakt derselben Zeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Telekom-Techniker von dem D-Slam zu mir gefahren ist. Weil du siehst ja inzwischen bei der Telekom die Karte, wo der Techniker gerade ist. Und wahrscheinlich hat der Techniker da einfach nochmal den D-Slam neu gebootet.
Was? Das sieht man, das würde den Link musst du mir mal schicken, weil ich bin gespannt. Weil das Haus ist alt. Und ich bin sehr gespannt, weil momentan sagt mir die Telekom, nee, sie wollen gar keinen Techniker schicken. Aber ich glaube, dieser Telekom-Anschluss ist seit 20 Jahren nicht verändert worden.
Ja, das ist, die Kabel in der Erde sind wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht verändert worden.
Ja, möglich.
Nee, also normal brauchst du einfach wirklich keinen Techniker. Also die, wann ist denn das
gebaut?
Wenn
nicht, Techniker ist informiert. Also, was
72.
Ja, da hat man schon die guten Kupferleitungen verlegt.
Aber ohne Diode.
Ohne Diode im TAE.
Ohne Diode im TAE. Ja, und weißt du, bei mir könnte das dann ja, bei mir, weil wir haben ja den Anschluss auch verlegen lassen, bei mir könnte es dann immer noch auf einen Elektriker schieben. Also,
Wahrscheinlich kriegst du dann Globuli dafür. Schieben's mal da so ein Zuckerkügerle in den TAE-Anschluss rein.
Da ist eine Schraube locker. Alles klar.
Ah, ja.
Micha liegt der Handwerker. Nein, ich bin sehr gespannt. Also ich ersetze ja inzwischen einfach, weil ich supportmäßig von der Telekom irgendwie bislang am überzeugtesten bin, habe ich da jetzt großes Vertrauen, dass das alles funktionieren wird. Martin scheint da eher schlechte Erfahrungen gemacht zu haben.
Nein.
Mit Telekom hilft, hast du doch gerade gesagt.
Ach so, ja, mit Telekom hilft schon. Ja, nein, ich würde das auch nicht sagen. Also es gab mal so eine Zeit, da war das ganz neu. Und wenn du den dann geschrieben hast, dann hast du innerhalb von 8 Minuten eine Antwort bekommen und gesagt so, ja, hey, komm, wir wissen, die so an der Hotline, das sind alles Idioten, aber hey, wir sind die Coolen, wir helfen dir sofort. aber ich glaube, mittlerweile ist es ja einfach so, dass wenn du über Kanäle wie Facebook, da sind ja diese ganzen alten, so wie ich und du, die sind ja da, also diese ganzen unwissenden Alten, also das ist kein Kanal mehr, der für technikaffine Leute gilt. Mhm. Vielleicht müsste ich die dann per
BTX.
Nee, kannst du bitte bei Clubhouse. Der nächsten Anfrage ein TikTok-Video drehen?
Nein, nee, nein, ich frage, ob die auch bei Clubhouse sind.
Oh ja. Was ist ein Clubhouse?
Nee, wie heißt das?
Ach, auch schon Clubhouse, lange, das war schon ja, da war
mehr,
ja mal
lange
was.
Lange nicht mehr gehört irgendwie.
Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich war wirklich seit einem Monat nicht mehr auf Clubhouse, weil irgendwie, naja. Aber auch hier so nochmal eine Anekdote zur Telekom. Als wir hierher gezogen sind, hat das mit dem Anschlussübernahme aus Kempten nicht geklappt, weil ich dann in Kempten zum Schluss Mnet hatte und nicht mehr Telekom. Ja. Dann haben wir hier den Anschluss gebucht, das war auch überhaupt kein Problem. Und dann kam ja dieses Telekom-Hybrid, diese mit LTE.
Kann mich erinnern.
Mhm. Und dann habe ich mir sogar gedacht, weißt was, damit diesen ganzen Hassle jetzt nicht hasch, habe ich erstmal meine Rufnummern zu Zipgate gezogen, dass ich also die Rufnummern behalten kann, und habe mir dann einfach einen zweiten Telekom-Anschluss gebucht, einfach zum sagen, ich will zwei DSL-Anschlüsse, damit einfach einer läuft wie bisher und der zweite einfach der Hybrid dazukommt und ich dann den alten irgendwann mal kündigen kann, wenn nicht wirklich alles läuft. Und da war es ja so, dass die Hotline irgendwie gemerkt hat oder gemeint hat, was der da macht, das kann der doch nicht ernst meinen. Hat dann natürlich keinen zweiten Neuauftrag oder keinen Neuauftrag daraus gemacht, sondern hat es intern umgeschossen auf einen Änderungsauftrag, was dann ja dazu geführt hat, dass ich tatsächlich 3 Wochen ohne DSL da war, weil sie den alten Anschluss irgendwie abgeschaltet haben und der neue noch nicht.
Ah, wie ärgerlich.
Ja. Aber das ist alles inzwischen gelöstes Problem. Ah, ja.
Ich bin gespannt, ich werde berichten, ich werde noch vieles berichten, weil jetzt geht's in die heiße Phase. 15 Tage noch.
Echt? Tatsächlich. 15 Tage, dann zieht er um?
Mhm.
Cool.
Montag kommt die Küche, so die der Steiner Küche. Will. Wenn sie nicht im Suezkanal feststeckt, möglicherweise. Also wir haben ein sehr positives Signal von unserem Küchenbauer bekommen, aber
das ist geil, ein sehr positives Signal.
Ja, auf der anderen, ey, ich kenne mittlerweile die Handwerker echt ganz, ganz gut und man unterhält sich ja auch auf der Baustelle gerade so, wie es läuft und der Schreiner sagt, die kriegen kein Holz. Also keins. Gar nichts mehr gerade. Sie können es auch nicht vorbestellen. Das wird irgendwie alles aus den USA und China weggekauft. Und also wenn du jetzt ein bestimmtes Furnier haben willst, dann muss er dir sagen, muss ich abwarten. Also das ist schon echt hart.
Ja, wobei das jetzt ja gerade überall so ist. Also das wird jetzt die nächsten Monate wird es erstmal noch schlimmer. Also ich habe einen Bekannten, der in einem Möbelhaus arbeitet. Und bei denen ist es so, immer wenn Italien zum Beispiel, die kriegen ganz viel aus Italien, weil Italien irgendwie für bestimmte Möbelbereiche wohl einfach für Europa Marktführer ist. Da kommt halt ganz viel aus Italien. Und wenn es dann irgendwann mal heißt, so, in Italien ist jetzt mal wieder irgendwie Fabriken zu und Zero Covid oder weiß ich nicht, dann heißt es halt bei denen, ja gut, ich kann jetzt in 4 Wochen oder in 6 Wochen oder in 8 Wochen kann ich meine Leute wieder in Kurzarbeit schicken, weil wenn ich keine Ware habe, dann kann ich leider nichts aufbauen.
Blick in die Glaskugel. Was würdet ihr sagen? Steigen die Möbelpreise? Also ich sage jetzt nicht mehr im hochklassigen Segment, sondern so Mittelklasse, also das, was sich so ein Online-Reporter bei der Allgäuer Zeitung leisten kann. Oder fallen die? Weil, also zwei Überlegungen. Die erste war natürlich, die Möbelhäuser, wenn sie irgendwann mal wieder aufsperren dürfen, wollen ihre Lager auch loswerden und neues Zeug rein. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine immense Nachfrage plus Lieferschwierigkeiten.
Also ich glaube, dass die Lager nicht voll sind. Also zumindest wie ich jetzt Möbel in diesem Segment verstehe, ist nahezu alles Bestellware, wo halt 4, 6, 8 Wochen dauert, bis das überhaupt kommt. Jetzt wenn du zum großen Möbelhaus gehst und sagst, du willst eine Couch haben, die so und so aussieht, das Teil hier, das Teil dort und da Armlehne links und so weiter, dann wird die ja im Regelfall für dich so zusammengeklopft. Und deswegen glaube ich, dass die nicht so vor Ort liegen. Also mein persönlicher Erfahrungsschatz an dieser Stelle ist, wir kaufen alles bei IKEA, weil das für uns ausreichend ist und ich lieber häufiger austausche, als Möbel fürs Leben zu kaufen. Und da ist es also so, dass viele Sachen, die du jetzt eigentlich haben wollen würdest, einfach überhaupt nicht verfügbar ist. Ich glaube, IKEA ist einer der Gewinner, also das ist so, ich vermute jetzt mal, einer der Gewinner, weil einfach die Leute ihr Geld, das sie nicht für Urlaub und sonst irgendwas ausgeben, sagen, ja, dann machen wir halt hier nochmal den Gang und hier im Kinderzimmer wollten wir eigentlich auch nochmal einen neuen Schrank und irgendwas. Und bei uns war es ja auch so. Also wir haben jetzt seit der Corona-Pandemie das Kinderzimmer komplett gemacht, den Gang komplett gemacht, den Küchenboden neu gemacht. Also glaube, da gibt es schon viele, die das auch so machen.
Also ich glaube auch, dass da keine, also ich glaube, dass die Möbelhäuser, was man so mitbekommt, einfach eh nicht viel Lage im eigentlichen Sinn haben. Also ich meine, wir haben es ja, wir haben es ja mal schon bei Büroschreibtischen gesehen. Ich meine, wo du denkst, da gibt es halt irgendwie fünf Plattengrößen und zwei Gestellfarben und die müssen doch was auf Lage haben. Und sogar da hast du ja irgendwie 4 bis 6 Wochen Lieferzeit, wenn du einen Schreibtisch kaufst. Also irgendwie, ich glaube, dass diese Just-in-Time-Geschichte bei den Möbeln schon relativ schnell ist und dass da halt einfach auch die Nachfrage so groß ist, dass da einfach, ich glaube nicht, dass die viel auf Lage haben. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie es mit diesen Liefergeschichten ist, aber ich glaube schon, dass ich ab und zu bei uns jetzt auch nochmal einen Innenhofer-LKW rumfahren habe sehen.
Ja.
Ich glaube, dass du schon bestellen kannst und dass die auch liefern. Also sogar wenn die Möbelhäuser zu haben, kannst du, glaube ich, trotzdem Möbel kaufen. Und wir waren im Herbst mal im Lutz bei uns in Kempten, im XXX Lutz. Das war ja die Hölle. Also wir sind da echt aus dem Parkhaus wieder rückwärts raus, also vorwärts rausgefahren, aber rückwärts rausgelaufen quasi, weil wir einfach gegen eine Wand von Leuten gefahren sind, die in diesen Mö also ich bin dabei, ich glaube halt, dass viele Leute das Urlaubsgeld oder das Geld, das sie nochmal für den Urlaub ausgegeben haben, halt jetzt in andere Güter stecken oder in andere Sachen stecken. Und ich glaube schon, dass da Möbel ganz, ganz vorne dabei sind. Schon, ich meine schon allein Schreibtische. Also ich kann mir vorstellen, was letztes Jahr oder die letzten 12 Monate in Schreibtischen investiert worden ist fürs Homeoffice oder in
Ja, und jetzt will ja,
Stühle und keine Ahnung
jetzt will
was.
ja auch noch ein Standing Desk haben. Das ist ja dann noch das nächste Thema.
Ja, wir
Nicht
kennen
für
da
die.
jemanden.
Ne?
Einer in unserer Nerd-Gruppe, der hat heute einen elektrischen Stehschreibtisch bestellt und ich habe ihn vorhin gefragt, hat er gesagt, ja, Lieferzeit ist jetzt mal, also auf der Webseite steht 1 bis 5 Tage und jetzt hat er einen Termin gekriegt Mitte Mai.
Also, Du musst mir dann aber Mitte Mai sagen, ob er zufrieden ist damit oder nicht.
was
Ja,
hat er denn
also.
jetzt? Ich habe das dann irgendwann mal ausgeblendet, weil ich da gerade genervt war und gestresst war
Von uns.
von Dingen und dann habe ich da nicht mehr mitgemacht. Was hat er denn jetzt gekauft, diesen Flexi?
Genau, Flexi-Spot.
Okay.
Da gab
Es
es
gibt
noch
zum Beispiel
schon.
einen von IKEA, der auch sehr, also der häufig empfohlen wird, und einer von Ergoline. Das ist dann aber nur ein Gestell, also da musst du dann die Platte selber dir
Also
besorgen.
IKEA ist ja eigentlich ganz gut. Mein Sohn hat einen Schreibtisch von IKEA, mit dem bin ich wirklich, also den finde ich sehr, sehr gut. Ist ja auch die Platte echt angenehm und so. Also wirklich zufrieden. Der hat aber den Nachteil, dass du das relativ teure Motorgestell kaufst du und hat eine fixe Breite. Also das heißt, das kannst du nicht von 1,20 bis 1,80 Platten drauf machen, sondern das ist dann das 1,80er Gestell. Und das finde ich jetzt halt nicht besonders zukunftssicher, wenn man mal sagt, möchte vielleicht mal einen kleineren Arbeitsplatz haben oder einen größeren. Da finde ich es halt, ja, aber sind wir doch mal ehrlich, das Zeug kommt doch hier alles aus China und wird vom
Was
gleichen Hersteller hergestellt.
hat denn jetzt gekostet, der von?
Ich glaube 560 mit Platte für
Okay.
1,60 mal 80 und dem Premium-Taster mit Memory-Funktion.
Ja, hallo, das braucht man dann aber schon.
Also mich würde das nerven. Also mich würde das echt nerven, wenn du hochfährst und denkst so, passt jetzt? Na, vielleicht noch mal einmal kurz runter. Na, Also, ich finde schon, wenn es mal eingestellt ist, dann sollte es eingestellt sein.
Ja,
Auf
genau.
zwei
Ja,
Positionen, runter und hoch.
genau.
Genau,
Das
genau.
meine ich ja. Genau das
Ja.
meine ich ja.
Also wir haben ja,
Ja, aber, ja.
wir haben im
Ja,
Geschäft im
das.
Prinzip die gleichen, die wir dann, also wer du sagst, die kommen eh alle aus China. Also wir haben im Prinzip tatsächlich die identischen Schreibtische, die wir damals in Augsburg bekommen haben, bloß von einem anderen Hersteller. Also da steht einfach hinten ein anderer Aufkleber drauf, ist aber auch das gleiche Bedienteil und das ist ja eigentlich ganz cool, auch mit den Memory-Geschichten. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich im Geschäft einen einfach abkaufe, weil die auch, ich weiß gar nicht, die waren so bei 500 € netto oder sowas. Und die sind, also da weiß ich halt, dass sie gut sind und dass sie funktionieren.
Also ich würde jetzt mal abwarten, was unser gemeinsamer Bekannter da sagt, weil bei den Modellen, die er jetzt gekauft hat, finde ich es schon ganz gut. 25 mm Plattenstärke und so, das ist schon.
Aber haben die Bluetooth?
Also das war ja wirklich der größte Schwachsinn überhaupt. Da war Bluetooth, dass du eine App hast und in der App konntest du dann, die App konnte dich dann irgendwie erinnern, dass du jetzt mal wieder aufstehen
Ja,
sollst.
aber da haben wir halt auch nicht zu Ende da haben wir halt wieder den Spar-Bluetooth genommen. Also weil wir haben die nächste Vari oder die nächstgrößere Variante von dem Bedienpanel und da kannst du halt wirklich über das iPhone dann die Höhe einstellen, Zentimeter genau. Also du kannst sogar deine
Aber das ging,
Körpergröße.
das gab es ja bei uns, glaube ich, noch gar nicht, oder?
Doch, doch,
Wir hatten
das
echt.
gab es da schon. Das ist wirklich, und du kannst wirklich deine Körpergröße einstellen. Dann empfiehlt er dir auch die Steh- und die Sitzhöhe. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Wo ich meine, das brauchst einmal und dann.
Bei Martin und meiner Größe lacht uns die App einfach aus. Da sag ich dann so, bleib sitzen.
Also quasi
Dann
so wie.
stell dich auf die Knie.
So wie bei mir die Waage, die immer sagt, bitte nur eine Person.
Jetzt haben wir uns alle einmal durcherschlagen. Schön. Aber ja, nee, ja, gibt's mir mal Bescheid oder können wir ja vielleicht in der nächsten Formation, in der nächsten Folge besprechen, weil ich finde, das ist durchaus ein spannendes Thema.
Oh, da gibt es ja sogar einen Gutscheincode über 90 €. Martin hat den.
Nein.
Ja, den hat er eingesetzt.
Okay.
Aber wie gesagt, es ist, bin wirklich gespannt. Und ich finde das gut, dass auch dieses Bewusstsein, dass Arbeitsmöbel wichtig sind, finde ich jetzt schon auch auch in den Unternehmen jetzt eine große Rolle spielt.
Ja, aber also ich glaube, da, also.
Oh, Stefan war jetzt so. Also die mir bekannten Unternehmen, das sind jetzt schon relativ viele, die sagen, ja, ein vernünftiger Schreibtisch oder zumindest mal, also ein vernünftiger Bürostuhl.
Nein, das haben wir. Also da, ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so, aber die gibt es tatsächlich auch schon länger. Wirklich sehr ergonomisch gute Sachen. Jetzt, dass ich einen Stehtisch bekomme, glaube ich, müsste ich irgendwo beantragen und weiß nicht, irgendwelche Formulare ausfüllen, was ich nicht kann, und das muss dann meine Frau machen und so.
Ja, das ist, also wenn der Arbeitgeber da halt nicht, also ich meine, wenn der Arbeitgeber da nicht mitzieht, hast halt echt, also nicht verloren, aber da ist schon aufwendig. Ich habe das ja versucht, wie ich in Kempten war, einen zu bekommen, weil ich halt einfach mit meiner Größe und mit meinem Rücken da echt regelmäßig Probleme hatte. Und dann war ich erstmal beim Hausarzt, der hat mir dann einen Attest ausgestellt, dann habe ich das an die Rentenversicherung geschickt und die haben gesagt, geh mal wie heißt's,
Physiotherapeuten
Orthopäden,
oder so gleich. Okay.
zum Orthopäden und lass das mal untersuchen. Dann war ich beim Orthopäden. Dann habe ich vom Orthopäden einen Attest bekommen, der mir dann bescheinigt hat, dass ich einfach so einen Stehtisch, dass es meinem Rücken gut tun würde. Ich meine, der kann ja auch nicht sagen, sonst bist du in 5 Jahren bucklig, aber der sagt halt, bei der Rückenbelastung ist es sinnvoll, dass der einen Stehtisch hat. Dann habe ich das an die Rentenversicherung geschickt und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, jetzt geh doch mal zum Amtsarzt. Und dann habe ich auch gesagt, Alter, dann komme ich halt in 20 Jahren mit dem Rücken und Arbeitsunfähigkeit, aber dann ist mir jetzt auch egal. Und es ist halt, also inzwischen sehe ich es echt so, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen Employer Branding und so ein bisschen auch so eine Geschichte ist, wo du halt Mitarbeitern was bieten musst, damit sie einfach zufriedener sind und besser arbeiten können und sowas. Und es ist ja jetzt mal ehrlich gesagt, ich meine, früher wirklich waren ja diese Dinge, ich meine, unser anderer Martin aus Augsburg, der hat sich ja damals, oder der hat ja damals einen auch von der Rentenversicherung bekommen, und die haben ja damals, glaube ich, 1600 Euro gekostet oder knapp 2000 Euro die Dinger. Und inzwischen bei 500 Euro muss ich echt sagen, ob ich jetzt 300 Euro für einen ohne oder 500, sagen wir mal 550 vielleicht mit Höhenverstellung nimm, das sollte eigentlich jeder Mitarbeiter seinem oder der Arbeitgeber sollte, der Mitarbeiter sollte das seinem Arbeitgeber wert sein, dass man, wenn man jetzt neue Tische anschafft oder eine Neuanschaffung macht oder vielleicht auch mal so abteilungsweise irgendwas neu macht, dass man dann einfach so höhenverstellbare Schreibtische sich besorgt.
Also es ist ja auch so, man muss ja mal sagen, früher, vor, sagen wir mal so 15 Jahren, hat ja auch ein Bürostuhl nochmal einen Tausender gekostet. Nee. Also da warst du ja auch dabei, wo du sagst, wenn ich einen vernünftigen Bürostuhl haben will, bist du eigentlich 1000 Euro muss mindestens ausgeben. Weil damals gab's halt Vitra und weiß ich nicht, und das musste man halt damals bezahlen. Ja. Und dann musste der halt auch, wir kennen das alle, jeder hat mal so einen durchgesessenen, verschlissenen Stuhl benutzen müssen, und das war doch damals ganz normal. Und deswegen sage ich, ich bin froh, dass ich jetzt auch im, wie du gesagt hast, Employer Branding wäre das eine, aber das andere ist auch, jetzt sind Arbeitsressourcen, Mitarbeiter jetzt ja auch knappes Gut in unserem Bereich. Mhm. Jetzt führst du den mal durchs Büro durch, und wie sieht denn das aus, wenn die eine Hälfte, wenn man sagt, ja, wir haben ja übrigens hier Steh- und Sitzschreibtische und ergonomische Stühle, oder du sagst halt, ja, guck mal, hier ist übrigens unsere Coding-Hühnerleiter, da kannst du am Gegenlicht, gegen ein Fenster mit einem Stuhl ohne Rollen arbeiten. Also das muss man halt auch sehen. Das ist.
Aber ich kenne auch Mitarbeiter oder ich kenne auch Arbeitgeber, die mir jetzt nicht so entfernt sind. Wie ich da das erste Mal war und durch das Büro geschaut habe, habe ich halt auch 3 oder 4 Mitarbeiter gesehen, die einen höhenverstellbaren Schreibtisch hatten und dann aber der Rechner auf dem Fußboden stand und die Kabel so kurz waren, dass sie ihn einfach gar nicht benutzen konnten. Und auf die Frage, warum sie den Rechner nicht einfach auf den Tisch stellen, kamen dann so Aussagen wie, ach, da habe ich ja noch nicht dran gedacht.
Also das ist das müsste die,
oder,
das müsste
oder die IT-Verordnung.
Ja, das müsste, da müsste jemand von der IT kommen, der das macht.
Ja. Ja, das war dann ich. Ich habe dann Rechner erstmal auf den Tisch gestellt und so Mehrfachsteckdosen, diese unglaubliche Investition in Mehrfachsteckdosen getätigt, dass halt jeder Schreibtisch eine Mehrfachsteckdose hatte mit einem ausreichend langen Kabel, dass der auch hoch und runter gefahren werden konnte. Und lange Netzwerkkabel, aber ja, das sind halt so Dinge. Und ich glaube halt jetzt, ich meine, im Endeffekt, wir haben jetzt tatsächlich, sind wir jetzt seit dem Monat in der Situation bei uns, dass wir 5 Mitarbeiter mehr als Schreibtische haben. Und das eigentlich wirklich nur funktioniert, weil halt jetzt viele im Homeoffice sind. Und ich überlege schon auch die ganze Zeit, ob ich mir hier jetzt auch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch nochmal holen soll, weil man sitzt ja dann doch oder man steht ja dann doch die ganze Zeit oder zumindest öfter mal dran. Andererseits, momentan ist es halt so, dass Homeoffice bei mir bedeutet, dass ich meinen Kleinen betreue im Homeschooling, und da sitze ich eh im Wohnzimmer am Küchentisch.
Und machst den Buckel, ne? Ja, lass mich da mal auf den Laptop schauen.
Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, naja. Aber ich spare mir jetzt ja massiv Geld durch meinen.
Oh, jetzt kommt's. kannst du mal den Trommelwirbel einspielen?
Weil ich ja jetzt einen Dienstwagen habe, der voll elektrisch, also batterieelektrisch fährt, was dazu führt, dass ich nur ein Viertel vom Grundpreis versteuern muss, vom Bruttolistenpreis. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und ja. Ich bin ganz zufrieden. Ich bin total happy mit meinem neuen Auto.
Gut, dann können wir ja zum nächsten Thema kommen.
Ich blende euch dabei mal schnell aus, weil jetzt kommt ein Monolog. Nein, Quatsch. Wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich meinen Tesla bestellt habe und den abholen kann und das aber alles innerhalb von, glaube ich, knapp 2 Wochen oder sowas über die Bühne gegangen ist, was schon ganz cool ist. es hat mich dann an dem Wochenende nach unserem Podcast hat mich noch am Wochenende hat mir der Tesla-Mitarbeiter angerufen und mich noch darauf vorgewarnt, weil Dienstag war ja Abholtermin, der 30. war das, glaube ich, und hat mich vorgewarnt, also es ist jetzt, er hat so am Telefon so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, ja, sie holen ja am Dienstag ihr Auto ab und also ich weiß ja nicht, aber es ist jetzt nicht so wie bei Mercedes oder bei Porsche bei uns. Also war schon so. Und dann hat er halt so erzählt, dass sie normalerweise ja die Übergaben in München im Showroom gemacht haben, dass das aber halt aufgrund einfach der schieren Menge an Autos, die so verteilen momentan, einfach nicht möglich ist und auf jeden Fall nicht Hygienekonzept kompatibel ist und dass es sich jetzt eine Industriegebäude ein bisschen außerhalb München, in Klammer 100 Kilometer außerhalb München, angemietet haben. Also Tesla München ist quasi so wie Memmingen Flughafen ist München West, ziemlich genau so. Die haben sich da das alte Neoplanwerk, dieses alte Buswerk gemietet und ja, da kommst du halt so hin mit deinem Auto, dann gehst du durch diese alte Empfang, durch diese alte Pforte, musst du ein bisschen warten, weil vor dir nochmal zwei, drei Leute bei mir waren, dann gehst du da so rein, dann kriegst du so ein Umhänge, also ist so ein Schild, wo dein Name draufsteht und die letzten vier Ziffern von deiner FIN und dann holt dich da jemand ab und bringt dich zu deinem Auto und dann sagt dir, ja, jetzt hast mal Spaß und in einer Viertelstunde komme ich nochmal und dann bringe ich dich raus.
Das hört sich gar nicht dystopisch an, irgendwie. Nee. Gehst in ein altes Fabrikgebäude, bekommst irgendwie musst du so ein Schild hinmachen und dann kommt jemand und holt dich ab. Nö, nee, ist schon richtig so. Alles gut.
Alles Nein. gut. Das ist ganz normal. Und, also es ist schon beeindruckend. Also ich habe ja jetzt noch nicht, also gut, ich habe drei Neuwagen abgeholt in meiner Laufzeit bis jetzt. Das waren alles, also zwei davon waren Skoda, wo ich wirklich beim Händler war bei der Abholung. Und das war halt so eher jetzt so kleine Händler. Also da war mein Auto an dem Tag quasi das einzige. Und da bei Tesla waren an dem Tag 65 andere Abholungen. Also das sah dann echt so vor so einer Industriehalle, einfach mal so 50, 60 Tesla zu stehen zu haben in unterschiedlichen Farben und Formen und dann läufst zu deinem, dann kommst an diesem Hallentor vorbei, wo dann halt nochmal 200, 300 Teslas drinstehen. Das war schon ein bisschen beeindruckend. Also das war echt so ein bisschen so wie die Bilder, die man dann immer sieht von Autos, die gerade von Schiffen abgeladen werden und dann so auf riesigen Parkplätzen stehen, so in der Art. Ich habe dann auch prompt gleich gemerkt, dass eigentlich das weiße Leder viel geiler ist als das schwarze, das ich jetzt bestellt habe. Weil der neben mir halt den gleichen quasi in weiß dann hatte und dann hat man sich halt so ein bisschen ausgetauscht und dann, wie es bei Tesla so üblich ist, hat halt jeder so eine Checkliste dabei, wo er sich aus dem Internet runtergeladen hat, was man so halt schauen muss, irgendwie so, ob das Dach angeklebt ist oder ob es wegfällt oder ob alle Fußmatten drin sind und sowas. Also da gibt es so eine relativ große Checkliste. Aber ich habe dann wirklich halt so 10 Viertelstunde mich mit dem Ding beschäftigt und mal geschaut, ob alles passt, ob alle Spiegel funktionieren, Türen funktionieren und so weiter. Und ich habe jetzt eigentlich nichts festgestellt, das einfach außerhalb jetzt meiner Erwartung war. Also einfach so, dass man sagt, keine Ahnung, da steht die Tür 10 Zentimeter ab oder sowas. Oder Tür.
Bist du mit dem Lineal hingegangen und hast das Spaltmaß angeschaut?
Das nicht, aber man sieht's. Also man sieht definitiv. Also wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, man sieht, dass es ein amerikanisches Auto ist, das sieht man wirklich in allen Dingen und dabei, ich habe dann nachher mit meinem Octavia war nochmal beim Saubermachen und habe nochmal rausgespült, es sind halt so ein paar so Tricks, wo einfach so europäische Autohersteller auch drauf haben, keine Ahnung, wenn du diese Leiste unterm Fenster, die so durchgeht, also die meistens ist ja aus Chrom oder aus Metall oder aus so Schwarz, ja. Die einfach von hinten bis vorne durchgeht, die ist halt bei den europäischen Herstellern an den Übergängen so ein bisschen abgerundet, dass man nicht sieht, dass die halt auch 1 mm oder 2 mm voneinander entfernt sind. Also das.
Oder sie sind abgeschrägt so.
Genau, sie sind abgeschrägt. Oder ich verstehe nicht, warum sie es so machen. Also der hat ja keine, der hat ja ein rahmenloses Fenster, das heißt, der hat oben das Fenster hat keinen Rahmen, sondern das geht in die Karosserie rein.
Fährt es also, dann wenigstens runter,
ja, genau, 2 Millimeter. Also, genau, du machst es auf, dann fährt es ein bisschen runter, dann kannst du die Tür aufmachen. Also es geht natürlich innerhalb von Millisekunden. Also
wie beim Coupé halt.
Genau, bei einem Coupé. Und wenn du zumachst,
ja, okay.
Aber das führt halt auch dazu, dass du halt nicht diesen Wump-Sound hast bei der Tür zumachen, sondern du hast halt so ein Klack-Klack beim Tür zumachen, so ein leichtes Klackergeräusch und sowas.
Okay. Ja, aber das hast du ja, wenn du, also weiß ich zufällig, weil die letztens ein Cabrio eines deutschen Premium-Herstellers gefahren bin. Es ist einfach krass, wie viel Know-how und Geld die nur in Sounddesign machen. Ja, ja. Eben genau das, was du sagst. Wie muss sich bei einem BMW anhören, wenn man die Tür zumacht? Ja. Und das ist echt ein irre, unvergleichliches Geräusch. Das haben die einfach drauf.
Ja, das haben sie definitiv drauf.
Und da ist wieder krass.
Und da ist halt auch Tesla einfach noch ich gefühlt irgendwie 5 Jahre hinterher. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Klapperkiste ist und man hört auch wirklich, ich bin ja dann eine Zeit lang gefahren, es klappert jetzt nichts oder es ist jetzt nichts irgendwie knarzend, wo du irgendwie hinlangst oder keine Ahnung, wenn du das Knie an den Mittelkanal bringst, da hast du ja ab und zu mal so auch bei anderen Autos so ein Knarzen, wenn du halt dagegen drückst, sowas ist alles netter Fall. Die Materialien fühlen sich echt gut an. Also diese veganen Ledersitze, wie sie heißen, keine Ahnung, aus was die sind echt bequem, da schwitzt man nicht und das ist echt total angenehm. Die Oberfläche vom Armaturenbrett fühlt sich gut an. Aber ich meine, es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, dass halt in dem Dreieck vorne, wo der Spiegel hängt, da ist halt ein Gummi oder halt, ja, also da ist halt die Abdichtung vom Fenstergummi, die steht halt so ein bisschen hoch. Also weil du hast ja oben keinen Rahmen. Das heißt, du hast so ein Dreieck, wo das Fenster reinfährt oder drüber fährt und da steht halt der Gummi so weg. Und das sieht halt einfach unsauber aus. Also jetzt für jemand, der europäische Autos gewohnt ist. Es funktioniert und es ist dicht und es ist wirklich angenehm, aber sowas sind halt so Kleinigkeiten. Aber das wusste ich mehr oder weniger schon im Vorfeld. Also mich hat es nichts negativ überrascht. Die Heckklappe geht zu, der Frunk geht zu, ohne dass es irgendwelche Probleme macht. Die Spaltmaße sind rundum in Ordnung. Das Dach ist sauber verklebt. Also ich meine, dass wir drüber reden, heißt, dass es erwähnenswert ist, aber
Martin, kannst du dir Michael eigentlich auch vorstellen, der geht da zu dieser Tesla Factory hin und da stehen diese 75 Autos, die ausgeliefert werden. Dann nimmt er eben irgendwie sein Lineal mit und sagt, warum sind da keine Schrägen bei dem Fenster? Was soll denn das?
Aber Stefan, du wirst lachen. Also ich habe bisher 3 Autos in meinem Leben abgeholt. Eins in der BMW-Welt in München und 2 in der Autostadt in Wolfsburg. Und das, was Michi jetzt gerade beschrieben hat, nämlich, oh ja, ich informiere mich im Vorfeld im Internet über mein neues Auto. Also wir, also Michi, ich und viele andere neigen ja dazu, gerne mal überinformiert zu sein und die Dinge im ersten Sinn nicht mal genießen zu müssen, sondern erst mal gucken. Ja, da hat mir jemand im Internet so eine Liste gegeben, die soll ich mal durchgehen und mal gucken, sind die Spaltmaße dran, hat der Reifen noch den Aufkleber drauf und wenn ich hier die Tür aufmache, ist das alles sauber verklebt und so. Das ist eigentlich ganz normal. Und ich glaube, dass das, also ich kenne das, dass das Leute, die einen Geschäftswagen haben, eher nicht so machen. Also da ist es halt so, naja, ist halt der Geschäftswagen. Da sind auch viele einfach dabei, die sagen, ich hole das nicht ab, stelle mir das Scheißding auf den Hof und ich fahre es einfach. Aber wenn Privatleute sich Autos kaufen, dann achten die da schon sehr drauf. Weil es ist ja auch, also man gibt ja auch einen Haufen Geld aus dafür, muss man ja sagen.
Das ist gar keine Frage, absolut.
Genau,
und ich kann das voll verstehen. Michi, ich bin voll dabei. Aber jetzt erzähl doch mal das Wichtige. Erzähl doch mal, weil wenn das ein Auto fährt, da brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Aber wie ist denn das mit dem Infotainment und so? Funktioniert das alles?
Also nein. Ich finde, wir sollten das Fahren hier nicht so übergehen.
Ja, ja, das Fahren.
Das finde ich schon auch interessant. Aber
wir sind ja ein Technik, also erstmal ein Nerd-Podcast. Das heißt, im ersten Sinn sollten wir uns mal drüber unterhalten. Kann man das Ganze in Home Assistant einbinden? Hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Autopilot zu hacken, dass er immer 18 km/h drüber fährt?
Ich glaube, Michi hat erstmal die Konsole runtergerissen.
Genau.
Und 2 Shellys eingeschraubt und dann wieder genau. Drauf.
Also, und kann man mit so einem Pömpel das Display ablösen? lösen und mehr Speicher reinstecken.
Voll Chip-Tuning, Alter. Nein. Das setze ich dann rein und dann wirst du erstmal von diesem Display erschlagen. Also du kannst dann halt alles über dieses Display einstellen. Ich meine, du hast tatsächlich nur noch
eine Warmblinkanlage
hast. Du hast den Schaltknüppel quasi für Drive, Neutral, Reverse und Autopilot auf der einen Seite und Blinker und Fernlicht und Waschen auf der anderen, also Scheibenwischer auf der anderen Seite, sonst ist ja alles in dem Display. Das heißt, du stellst es da halt ein, du stellst das Lenkrad ist elektrisch verstellbar, stellst es ein, stellst deine Spiegel elektrisch ein und alles halt über das Display. Und dann speicherst du halt dein Fahrprofil oder dein Fahrerprofil. Dann meldest dich bei Spotify an, weil der Upwork natürlich LTE-Verbindung hat und sowas. Also das ist schon alles ziemlich cool. Und du hast dann halt, du klickst dich dann halt mal so durch und dann musst du dich erstmal dran gewöhnen, dass du halt keinen Schaltknüppel in der Mittelkonsole mehr hast, sondern der am Lenkrad hast. Und dann machst du erstmal die ganzen Betas an. Und da ist leider Full Self Driving für europäische Kunden noch nicht freigeschalten als Beta. Das heißt, du kannst zwar einstellen, dass er dir anzeigt, was er bei Full Self Driving machen würde, aber er macht's dann nicht. Das ist dann schon ein bisschen, du siehst dann im Display halt die Ampeln und du siehst die Mülltonnen am Straßenrand und sowas, das erkennt er ja alles. Aber dass er dann an der roten Ampel halt anhält, das geht halt alles nicht. Da müsst ihr halt wirklich Geld einwerfen. Aber genau, dann hast halt dein Handy damit verknüpft, weil das ist ja im Prinzip der normale Schlüssel bei Tesla. Das heißt, du hast ja keinen irgendwie Schlüssel mehr, den du in der Tasche hast und dann ans Lenkrad hinmachst, sondern das Handy kommuniziert über Bluetooth mit dem Auto, sobald es in der Nähe ist, und wenn du dann halt aufmachst, dann ist auf. Du kriegst zwei so Chipkarten mit, so RFID-Chips, quasi als Notschlüssel oder als mal zum
Weitergeben
oder sowas. Nee, leider noch nicht. Und dann fahrst du halt vom Hof. Und das erste Erlebnis ist schon halt schon so, einfach mal dieses Fahren, ohne dass du was hörst. Das war echt so was anderes wieder, dass du halt einfach mal.
Das finde ich aber total spannend, weil ich bin ja schon mehrere Elektroautos gefahren und ich habe mir genau das nicht gedacht. Ich bin damals drin gesessen und habe mir gedacht, ja scheiße, jetzt habe ich gedacht, man hört gar nichts, aber am Ende ist doch das meiste, was man hört, ist eigentlich der Reifen, der Reifensound. Also ich habe genau das Gefühl nicht gehabt. Ich habe mir gedacht, ich habe das eigentlich viel weniger laut vorgestellt.
Also da auf dem Hof natürlich noch nicht, weil da fahrst du ja bloß 10 oder so, also da rollst du ja bloß.
Okay, ja.
Aber sobald du dann halt rausfahrst, also beim Tesla ist es schon so, und du hörst die Motoren, also das ist schon so ein, also im Prinzip so ein Turbomotor ohne Motor, also
so ein Surren,
wo halt wirklich auch was dahinter ist. Und also es ist schon, also das Fahren ist echt geil. Also das ist echt. Wir sind dann, da bist halt in einem Gewerbegebiet und dann fahrst halt so auf die Bundesstraße und du gehst halt aufs Gas und also mir ist beim ersten Mal tatsächlich schwindlig geworden. Also wirklich so ein Punch im Nacken, wo du denkst so, wow, so leicht schon knapp vorm Achterbahn-Feeling, weil der halt wirklich, der drückt dich in die Sitze und das ist so eine unglaubliche Kraft, die da übertragen wird.
Kann man das in Zahlen beziehen? Ich habe jetzt von E-Autos, also ich habe prinzipiell von Autos sehr wenig Ahnung und von E-Autos noch viel weniger. Ich weiß, wie viel PS mein Audi hat, aber kann man das beziffern dann?
Also sagen wir so.
Ja, für sowas ist ja das Drehmoment eigentlich das Entscheidende. Ja.
Also der Tesla sagt, zum einen gibt es natürlich die Zahl 0 auf 100, die liegt bei 4,4 Sekunden bei dem Auto. Und das ist ja der zweitschwächste Motor im Prinzip im Tesla-Programm. Oder die zweitschwächste Kombination aus Motoren. Tesla spricht, das sind so unterschiedliche Quellen, so zwischen 480 und 508 PS Systemleistung.
Krass.
Dass das Ding hat und ungefähr, ich glaube, 450 bis 500 Newtonmeter. Und das ist echt, also ich habe den.
Welchen Motor hast du? Range Plus, oder?
Maximum Range, Long Range, All Wheel Drive.
Also Long Range sagt, wo steht's denn hier? 440 PS Motorleistung oder 440 für den AWD. Genau, der hat 440 PS beziehungsweise im Acceleration Boost 496 PS.
Ja, genau.
Muss man den dazu kaufen per In-App-Purchase, den Acceleration?
Nee, das ist, wenn du wirklich durchdrückst und die Batterie auf Temperatur ist und
okay.
Und wenn du übrigens ein kostenpflichtiges Upgrade machst, dann ist 0 auf 100 sogar in 3,9 Sekunden möglich.
Genau, das Update kostet 1800 Euro. Ich habe es mir bis jetzt noch verkniffen, weil mir wird ja so schwindelig.
Das brauche ich nicht noch. Ja, und vor allem auf der Strecke von Obergünzburg nach Kempten.
Ja.
Da wird es das nicht so häufig brauchen.
Genau. Nee, aber um die Geschichte nur zu Ende zu bringen, wir sind dann vom Wechselgang runtergefahren. Der war natürlich nicht voll, weil der hat mich dann auch vorbereitet und hat gesagt, sie haben nicht genug. Also die Anbindung von diesem Werksgelände ans Stromnetz ist nicht ausreichend, um die Autos vollzuladen, die sie da raushauen, weil sie einfach nicht genug Kapazität haben. Sie laden die Autos so voll, dass man locker in alle Richtungen zum nächsten Supercharger kommt. Abgesehen davon, ich hab eine Anhängekupplung und die bei der Übergabe, die Frau, bei so einem kleinen Seitenhieb wieder, hat dann gesagt, sie haben das mit Anhängekupplung, hat dann so aufs Kennzeichen geschaut, Kempten, das ist im Allgäu, gell?
Ja, da musst halt dein Kuh, wenn sie zum Schlachter fahrst, musst halt die Kuh da einladen können, das ist doch logisch.
Genau. Also als ich das einem Freund erklärt hat, hat er gesagt, ja, allgemein heißt ja ein Auto, in so Autoherstellerkreisen, die Anhängekupplung auch gar mal der Bauernhaken. Genau, und dann waren wir da im Supercharger, haben da angesteckt, sind dann zum McDonald's gelaufen, haben Mittag gegessen und also in den 20 Minuten war er dann halt auch voll. Also das war da schon ein ziemlich cooler Erfahrung, dass er halt wirklich von, keine Ahnung, ich glaube 25-30% oder sowas hat er gehabt, bis auf 85%, wo ich das Limit eingestellt habe, in 20 Minuten hochzieht. Der hatte halt mit knapp 200 Kilowatt geladen, also das war schon ordentlich, das war schon so ein positiver Effekt und genau, dann hat man halt nur so ein bisschen rumgespielt und natürlich auch gleich in Home Assistant eingebunden, weil Tesla bietet ja ein komplett offene API oder eine offene API, aber
das ist Luca, eine Tesla. Das war jetzt gerade für
eine komplett dokumentierte API und eine frei zugängliche API, sagen wir so. Das ist an sich auch ziemlich cool dann. Ich habe mir ja so eine Wallbox gekauft, die auch ihrerseits API-fähig ist und konnte man halt dann auch in Home Assistant relativ schnell so eine Ladesteuerung zusammenklicken, dass ich halt sage, so 50% ist das, was ich mindestens haben will, wenn ich ihn anstecke. Bis zu 85%, weil höher, oder bis zu 80%, weil höher sollte man im täglichen Betrieb halt auch nicht laden, um einen Akku zum schonen. Und ich habe so zugestellt, dass wenn Solarstrom kommt, dann lädt er halt mit der Kapazität, die vom Dach kommt, bis zu 80%. Und wenn kein Solarstrom da ist und ich ihn anstecke, dann nimmt er zur Not halt auch Netzstrom einfach bis zu 50%. Und das sind halt wirklich so, keine Ahnung, Automationen mit 5, 6 Zeilen, Abzweigungen und so weiter. Und das ist eigentlich schon ganz cool dann an der Geschichte. Du kannst auch, es gibt so Dienste, entweder das Self-Hosted oder auch so in der Cloud draußen, die du da mit deinem Auto verbindest, der dann auch diese ganzen Tracking-Geschichten macht, also wie effizient fährst du, wie viel Strom geht wirklich fürs Fahren drauf, wie viel geht für Heizung drauf, wie viel geht für die ganzen anderen Dienste drauf. Der weist dann auch aus, keine Ahnung, wie viel Phantom Drain du hast, also wenn du ihn wirklich mal stehen lässt, weil da halt auch die diversen Spielereien wie dieser Wächtermodus, dieser Sentry Mode, die brauchen schon Strom. Also da merkt man schon, wenn ich einen Tag halt auf dem Parkplatz stehe und diesen Wächtermodus anhat, dass er dann so 2-3% verliert über den Tag. Also das ist schon so ein Punkt. Und sowas siehst du dann halt und auch wie effizient dabei, welcher Temperatur ist und sowas ist. Also das ist schon ziemlich cool, was du da halt alles an Infos aus dem Auto dann auch rauskriegst.
Zwei Fragen. Die erste ist, hast du schon den Sprachbefehl Open Butthole ausprobiert?
Warum sollte ich das tun?
Weil das habe ich heute zufällig gelesen und ich musste das
also
unbedingt
ich jetzt
fragen.
Google es bitte jetzt nicht.
Nein, weil das offenbar beim Tesla die Ladebuchse öffnet.
Okay.
Find ich,
jetzt geht er gleich ins Auto raus.
Ich hab,
ja, ja, genau. Ja, du rufst ganz laut und weckt damit seinen Sohn auf.
Oh, nein, Mann. Nein, 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 nein. Also das habe ich jetzt echt. Ich hab schon ein paar so Hacks ausprobiert. Es gibt so einen Hack, wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der Name war, wenn du irgendwie nach Anhalter, paar Anhalter durch die Galaxie benennst, dann passiert irgendwas. Sowas will ich nochmal ausprobieren, aber ich glaube, wenn du irgendwie eine Restreichweite von 123 Kilometer hast, dann passiert auch irgendwas. Also so, es gibt schon so ein paar Spielereien in der Software, aber
so Geek-Zeug halt.
Genau, so Geek-Zeug. Aber genau, natürlich war dann, ich habe ja dann letzte Woche, also die erste Osterwoche, vorletzte Woche, die erste Osterwoche habe ich dann Urlaub gehabt. Da war es ja einigermaßen schön Wetter, da haben wir draußen im Garten noch ein bisschen was gearbeitet. Und dann natürlich in der ersten Woche, wo ich zum Arbeiten gefahren bin, ist die Hölle über vom Allgäu zusammengebrochen mit Schnee und so weiter. Also war gerade so extrem mit halt breiten Sommerreifen dann, die Gott sei Dank noch neu waren, halt im Schnee fahren. Und von Montag auf Dienstag, also von Ostermontag auf Dienstag, habe ich auch draußen stehen gehabt, weil in der Garage noch so Holz war, das wir angemalt hatten und komme halt in der Früh raus und habe halt erstmal so 10 cm Schnee auf dem Auto. Konnte ich natürlich dann mit der Standheizung problemlos wegschmelzen. Und ja, das ist halt so eigentlich ziemlich cool. Also du stellst dann quasi ein, du willst um 7:30 oder sowas losfahren und dann sorgt er dafür halt, dass um 7:30 zum einen zur Not dein Auto auch auflädt, wenn jetzt irgendwie zu wenig Energie im Auto wäre, und er macht halt die Temperatur vor und heizt den Akku vor, dass er halt effizient fährt.
Das wäre jetzt tatsächlich meine zweite Frage, weil im Allgäu, wir hatten jetzt ein schönes Stück vom Muki drauf, dass es teilweise echt absurd kalt geworden ist. Mhm. Also jetzt in diesem Winter, und wenn ich an die vergangenen Winter denke, dann war das teilweise auch so der Fall. Zehrt es dann an der Lebensleistung dieses Teslas, wenn es so minus 15 Grad mal über einen längeren Zeitraum hat?
Was meinst du mit
nachts?
Mit Lebensleistung meinst du Reichweite oder meinst du wirklich Lebensdauer der Batterie?
Lebensdauer der Batterie. Also Reichweite kann ich mir selber zusammenreimen.
Also sagen wir so, Reichweite habe ich jetzt natürlich auch nur Daten von den letzten 2 Wochen oder von den 2 Wochen, wo ich gefahren bin. Ich habe so bei, wie es ein paar Tage schön war, da hat man so 10, 15 Grad irgendwie sowas rum, bin ich so mit 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gefahren. Also das ist ziemlich wenig. Also ich glaube, die Durchschnittsverbrauch hat irgendwie mit 17 oder sowas angegeben. Und wie es wirklich kalt war, so bei minus 5 Grad, wo das Kälteste war, wo ich gefahren bin, war ich bei 20. Also da merkst du schon einen deutlichen Unterschied. Mag aber auch daran liegen, dass es einfach auch, dass das Auto bei den minus 5 Grad draußen gestanden ist. Also da merkst du halt auch, wenn der Akku halt sauber durchgefroren ist, dass er dann halt einfach auch von sich aus schon mal versucht, den Akku zu wärmen. Das sieht man dann natürlich auch, dass er da sagt, hier Akku noch nicht volle Leistung, irgendwie wird erwärmt, und du merkst halt auch, dass die Heizung vom Akku anfährt. Die Lebensdauer an sich behauptet Tesla, dass das im einstelligen Prozentbereich ist, wenn du wirklich bei kalten Temperaturen fahrst. Da ist ja auch gerade so das Thema, ich habe einen Lithium-Ionen-Akku drin. Tesla experimentiert gerade mit diesen Lithium-Eisen-Oxid-Akkus, heißen die, glaube ich. Lithium-Eisen-Irgendwas-Akkus. Das ist eine andere chemische Zusammensetzung, die wohl wesentlich weniger Abnutzung, also Degradation mit sich bringen will, die aber wohl extrem empfindlich auf Kälte sind. Also so, da gibt's ein paar Videos auf YouTube von, das ist vor allem in dem kleinen, also in dem ganz kleinen Modell, in dem Standard Range Plus Modell der Fall, dass sie da gerade, wenn die aus China kommen, diese Lithium-Eisenoxid-Akkus einbauen, Und dass sie dann, wenn sie in Europa fahren, also vor allem Skandinavien, haben sie jetzt auch den Verkauf eingestellt von diesen Modellen, da laden sie dann halt mit 30 statt 200 Kilowatt. Also da merkst du schon einen deutlichen, also auch wirklich eine Nutzwerteinschränkung, weil wenn dann wirklich halt mit dem Auto Langstrecke fahrst oder längere Strecken fahren willst und dann halt 2 Stunden am Lader steht statt einer halben Stunde oder sowas, wenn überhaupt, dann ist es halt schon eine deutliche Einschränkung. Und da gibt's jetzt auch viele, die das Auto wieder zurückgeben haben, und Tesla hat jetzt auch, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gelesen habe, die Notbremse gezogen und liefert nach Europa jetzt erstmal nur noch diese Lithium-Ionen-Akkus.
Gut, ich meine, in Texas wird das eventuell funktionieren.
Ja, genau.
Nicht dieses Jahr.
Ja. Nicht dieses Jahr. Wiederum auch korrekt.
Ja.
Also ich hätte jetzt auch noch mal 3 Fragen, wenn du dann Stefans Fragen beantwortet hast.
Hatte Stefan noch eine Frage?
Für mich sind sie vollumfänglich beantwortet.
Okay, gut. Das Erste, was mir jetzt interessieren würde, ist tatsächlich das, was Stefan gerade auch gesagt hat, so in die gleiche Richtung. Wie ist denn das bei so einem Tesla, keine Ahnung, Model S oder Tesla Roadster oder Model 3 ja auch, wie ist denn das so mit der Lebensdauer von so einem Fahrzeug grundsätzlich? Also sagen die irgendwie, wir haben ein chinesisches Wegwerfprodukt, in 12 Jahren kannst du auf den Schrott schmeißen, oder haben die so ein Programm, wo es heißt, also nach 8 Jahren gibt's für Betrag X einen Akkutausch und alles ist wieder tipptopp, oder wie sind da so die Erfahrungen? Weil speziell wir in Deutschland leben ja mit einem relativ hohen Durchschnittsalter der Fahrzeuge, also jetzt nicht relativ hoch im Sinne von wie in Italien, aber gibt ja auch Leute, die 20 Jahre alte Fahrzeuge oder noch älter fahren. Wie ist es da so?
Über 8 Jahre weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also Tesla gibt 8 Jahre oder 160.000 Kilometer auf die Drivetrain, also auf die auf Akku mit Antriebseinheit Garantie. Also innerhalb von der Zeit kriegst du auf jeden Fall den Akku getauscht und auch deine Motoren getauscht, falls da was passiert. Es gibt ganz, ganz viele, oder was heißt ganz, ganz viele? Es gibt einige Model S, die jetzt da schon weit drüber sind und trotzdem nur funktionieren. Es gibt ein Wiederverwertungsprogramm oder was heißt ein Anschlussverwertungsprogramm für die Akkus. Also wenn du, wenn der Akku wirklich zu stark degradiert ist für die Nutzung im Auto, weil er halt einfach nicht mehr genug Leistung oder nicht mehr genug Spitzenleistung bringt, dann baut den Tesla in die Powerwall heißen sie bei denen, also quasi die Stromspeicher fürs Haus ein und geben dann da nochmal 12 Jahre Garantie drauf. Also bist du bei so einer Akkulebensdauer von 20 Jahren garantiert von Tesla.
Also mir geht es jetzt eher so, also mein Ansatz war ein bisschen anders. Mir geht es jetzt wirklich darum, wie...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt aber, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da sowas wie beim iPhone dann ein Akku-Austauschprogramm gibt, wo du irgendwie...
Also zum einen das und zum anderen würde es mich halt einfach interessieren, wie wenn man jetzt mal denkt, so ein Auto kostet 50.000 Euro und es hätte jetzt eine Lebensdauer von 10 Jahren und danach müssen wir es wegschmeißen. Das ist halt, also mir hätte es jetzt einfach nur interessiert, wie das im Vergleich zu einem normalen Fahrzeug ist, das ja wirklich eine sehr lange Lebensdauer hat, wo dann auch, wenn es in Europa nichts mehr ist, geht es nach Afrika oder so. Oder jeder, der mal in Asien war, weiß, wie die Toyotas und die Hyundais da hunderttausende Kilometer schrubben.
Bin ich zufällig gleich schon drüber gestolpert, es gibt eine Untersuchung von der Universität Eindhoven, die eine Untersuchung gemacht hat von der Lebensdauer von Akkus tatsächlich im Tesla Model S, X und 3. Und die sagen, dass so ein Tesla nach 250.000 Meilen, also knapp 400.000
Kilometer,
eine Akkukapazität von 90% hat. Also dass das so die normale Untersuchung ist. Also dass der schon sehr, sehr
gut
halten kann. Ich würde mir jetzt da, also ich meine, die Frage ist natürlich auch, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es da dann ein Austauschprogramm gibt oder wie teuer dann so ein Ersatzakku.
Ja, mir ging es eigentlich eher so darum, ob das jetzt im Gebrauchtmarkt irgendwann was ist, wo man dann sagen kann, ja, hey, komm, wir kaufen uns alle 10 Jahre alte Model 3s, weil das ist, weil keine Ahnung, ob ich mir jetzt einen BMW kaufen, 10 Jahre alten oder ein Model 3 oder ein Model S, das hat mich jetzt einfach interessiert, ja. Aber wahrscheinlich gibt es da einfach noch zu wenig. Aber das wird mit Sicherheit auf uns zurollen. Also bei der Menge, die Tesla da verkauft, wird das mit Sicherheit irgendwann mal Frage
das,
werden.
Also das ist auch so ein Punkt, wo halt auch im Prinzip, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur Tesla, das ist ja bei allen Autoherstellern, wo jetzt gerade dieser Schub in Richtung Elektromobilität kommt. Tesla verspricht ja auch, dass die Zellen, die sie jetzt im Model 3 verbaut haben, also die aktuellen, das sind ja die modernsten Zellen von Tesla momentan, dass die auch sehr gut recycelbar sind. Also die sind gewickelt und dann in so ein Wabenmuster reingeflanscht und die lassen sich wohl relativ schnell auseinandernehmen und auch entweder tauschen und dann auch wieder aufwickeln und recyceln. Das versprechen die von diesem Ding. Also ich meine, das sind natürlich auch viel, wie sagt man so schön, Grain of Salt dabei, wo man dann irgendwie nicht weiß, ob das wirklich so funktioniert oder ob die dann nach 10 Jahren, wenn sie ausbauscht, dann zerbröckeln oder sowas. Aber die Idee dahinter, das ist halt, ich glaube, die haben das schon ein bisschen auf dem Schirm, dass halt da schon eine Menge an Akkus auch in 10, 15, 20 Jahren dann irgendwie auf dem Recycling-Liste stehen müssen.
Aber eben ja nicht nur Akkus, sondern es sind ja auch, dass du eigentlich ein Fahrzeug ja hast, das ja nicht nur aus Akkus besteht, sondern das hat ja auch ganz viele andere Sachen, die vor allem jetzt in so einer Technologie, wo alles softwarebasiert ist, da wird man ja auch mal sagen können, also mit 8 Jahren, wo wir die Garantie geben, danach kann ja jetzt nicht Ende sein. Also das ist, aber das war bloß das eine. Das andere, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ist, wie sieht's denn im Bereich Infotainment aus? Also gibt's da jetzt irgendwie, kann man Handy, Wireless CarPlay und alles ist?
Also Tesla, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein persönliches Beef zwischen Elon Musk und Tim Cook. Weil Elon Musk ja mal versucht hat, Tesla an Apple zu verkaufen und Tim hat gesagt, geh weg, geh sterben, aber lass mich in Ruhe mit. Also Tesla hat kein CarPlay. Also die haben sich von vornherein oder haben sich dagegen entschieden, sagen sie, und bis jetzt ist da auch noch keine Bewegung erkennbar. Das heißt, du hast das Handy mit Bluetooth verbunden. Das funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut, weil du kannst auch SMS zum Beispiel schreiben oder Nachrichten schreiben über einen Tesla-Assistenten. Du hast bei Tesla selber hast du natürlich DAB, du hast TuneIn und du hast Spotify mit dabei. Also das ist auch kostenlos, also Premium Spotify kostenlos mit dabei.
Dann kaufe ich mir sofort einen Speicher, 10 Euro.
Aber, und es wird auch gerade gemunkelt oder beziehungsweise es gibt so ein paar Beta-Ansätze und so Hinweise drauf, dass Tidal, ja. Apple Music und Amazon Music auch auf den Tesla kommen jetzt relativ schnell. Das erwarten eigentlich alle zur Version 11 jetzt von Tesla OS.
Aber jetzt muss ich schon nochmal fragen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast hören möchte, das nicht über Spotify machen möchte, dann muss ich während der Fahrt mein Handy in die Hand nehmen, die App auswählen, abspielen und das.
Oder du gehst über TuneIn. TuneIn ist ja dieser Radio-Podcast-Ding.
Ja. TuneIn hat auch, das wusste ich nicht, dass TuneIn auch Podcast hat.
Das ist suboptimal und das ist auch tatsächlich was, wo ich hoffe, dass die sich irgendwann mal einigen und dann halt auch irgendwie diesen Beef beilegen. Aber
das ist jetzt ganz lustig, weil also ich denke gerade lose darüber nach, eins unserer Fahrzeuge auszutauschen. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist Stefan, das wird dir ja auch so gehen. Du denkst dir, ich möchte vielleicht ein neues Auto und das soll Feature A, B und C auf jeden Fall haben. Also das ist bei mir Automatik und das an Platz 2 war schon CarPlay. Also das ist echt, und mir war das auch, ich brauche kein Wireless, ich brauche keine Navigation, das brauche ich alles nicht. Ich hätte nur gern CarPlay, um eben genau dieses dieses Apps bedienen zu können und zu sagen, ey, ich will jetzt einfach mal hier Downcast oder mein Podcaster des Vertrauens möchte ich nutzen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das finde ich jetzt, also mich wundert es nicht, dass es das nicht gibt. Das ist okay. Das passt ja auch. Aber mich wundert es, dass es doch so wenig dann andere Apps gibt. Also man hätte jetzt ja auch locker sowas wie Audible oder keine Ahnung, hätte man ja auch jetzt in Tesla OS implementieren können. Also das schaffen ja auch irgendwie Luca App Entwickler. Also das sollte jetzt ja kein also das sollte jetzt ja kein Problem sein. Also das finde ich schon einigermaßen, das wundert mich. Ja. Vor allem, weil gerade von so einer Company, wo man immer denkt, so ja, hier, die sind auf Technologie und App und also das find ich echt schade.
Das ist auch so ein Punkt, wo jetzt vielleicht auch ein falscher Eindruck entstanden ist. Ich habe jetzt nicht einen Tesla genommen, weil ich unbedingt einen Tesla wollte, sondern ich habe einen Tesla genommen, weil ich ein Elektroauto wollte, wo die Ladeinfrastruktur geklärt ist. Das war so mein Ansatz. Und ich wollte kein VW-Konzern nach den Erfahrungen mit den mit meinem Skoda. Insofern war das der Pfad, der mich zum Tesla geführt hat. Ich vermisse das schon. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, da verstehe ich auch nicht, wie die Entscheidung gefallen ist, das nicht zu machen. Also ich verstehe so einzelne Elemente, weil halt Tesla auch sagt, wir haben ja eine Navigation eingebaut, die halt auch speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Also diese Tesla-Navigation, die ist halt schon cool, weil du bei Langstrecke halt dann die Supercharger ausgewählt werden, der sagt, der ist frei, der ist nicht frei, der berechnet dir, wie schnell du fahren sollst, um mit x Prozent an den nächsten Supercharger zu kommen, dass du halt von der Gesamtzeit von der Fahrt den idealen Nutzen rausziehen kannst. Sowas kannst halt in einer, also jetzt, da müssten sie ja quasi eine Tesla-Navigations-App aufs iPhone bringen, um es über CarPlay wieder reinzubringen. Also es gibt schon so einzelne Elemente, aber es wäre natürlich auch kein Problem, wie es jetzt wie es jetzt zum Beispiel VW macht, habe ich ja im Octavia gehabt, dass du im Prinzip auf diesem großen Display hatte ich ein kleines oder ein verhältnismäßig kleines oder ein kleineres CarPlay-Fenster und daneben war halt die Bordnavigation oder sowas.
Also es wäre ja jetzt nicht so, dass du keine also das Real Estate, Bildschirm Real Estate ist ja im Tesla durchaus vorhanden.
Ja.
Nee, also hat der eigentlich jetzt so ein normales Kombi-Instrument oder ist das auch noch, das ist einfach nochmal ein Display? Oder
nee, das hat er gar nicht. Der hat einfach in der Mitte, hat er dieses 15-Zoll-Display. Das ragt.
Ist das nicht irgendwie ein bisschen, also wenn ihr jetzt wissen will, wie schnell ich fahre oder so, ist das nicht, ist das, lenkt das nicht ab, wenn man da nach unten gucken muss?
Also es ist ja nicht wirklich unten, es ist ja auf Höhe vom Lenkrad.
Also ich kenne das nur, also,
also
weiß nicht, wer von euch schon mal Mini gefahren ist,
ja, ja.
Das ist für, also bei Mini war das ja auch so, oder ist es ja auch so, dass das, oder war es mal so, dass das
ich glaube, das Smart hat es auch mal gehabt. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig und ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Das war auch so ein Wunschdenken von Tesla. Die haben ja das Model 3 irgendwie, wie sie es entwickelt haben, haben sie ja groß verkündet, dass sie bei Erscheinen quasi Level 5 autonomes Fahren in dem Auto drin haben und du die im Prinzip um nichts mehr kümmern musst. Und deswegen haben sie halt auch so Sachen wie dieses Display weglassen, weil sie gesagt haben, wir brauchen schon ein Tacho, wenn das Auto alles selber macht.
Ich finde das aber schon, ich würde das, ich glaube, man bräuchte das nicht, wenn es ein vernünftiges, also gibt es da ein Head-Up-Display oder sowas?
Nee. Also du hast tatsächlich nur das Display in der Mitte.
Okay. Und das ist, also wenn es also, ein Head-Up-Display gibt, würde ich jetzt auch sagen, ja, braucht man wirklich nicht. Aber ich finde das, also ich habe jetzt gerade so ein Bild vor mir. Sagen wir mal so, wenn man eh nur 55 Meilen fahren kann, dann ist das bestimmt total super. Aber bei uns, mit unseren ständig wechselnden Geschwindigkeitsbegrenzungen, stelle ich es mir zumindest gewöhnungsbedürftig vor.
Also ja, ist es. Also wobei du, also wie ich ihn jetzt fahre, ist es halt so, ich mache den Tempomat rein und dann ist gut. Und der Tempomat kümmert sich ja um die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Ah, okay. Kannst du den sagen, ja. Er soll immer 10 drüber fahren?
Ja.
Ah, sehr gut. Weil das
und das ist halt auch im Prinzip ja das und damit habe ich halt auch den Hauptkritikpunkt, den ich wirklich am Octavia hatte, ist komplett weg, weil du diese Zweistufigkeit hast von dem, also der hat schon so Notbremsassistent und sowas und der piepst auch, wenn du mit voller Lotte auf den LKW, bevor du auf den LKW drauf hast, würde auch piepen.
Hast du schon ausprobiert, oder?
Habe ich schon mal ausprobiert. Genau. Nee, aber du hast halt im
Prinzip... Mit der Frau drin und dann weißt du, ja, jetzt nur ein bisschen schneller und dann piepst du irgendwann.
Also tatsächlich, als ich das erste Mal einen LKW überholt habe, wäre ich dem echt beinahe hinten reingefahren, weil ich zu viel Gas gegeben habe. Also es war echt so, du wartest ja nicht, du gehst aufs Gas und denkst, ja, jetzt kommt er so langsam und dann ziehst halt raus und er war halt sofort da und ich war mit dem Lenken noch gar nicht fertig. Ne, aber und du hast halt dann quasi die erste Stufe ist ja quasi wirklich Tempomat, nur ganz normal, wie man so kennt, und die zweite Stufe ist dann Autopilot in Anführungszeichen. Da macht er halt die Spurerkennung und hält dich in der Spur und lenkt automatisch. Du musst trotzdem natürlich in Europa die Hände am Lenkrad haben und der warnt dich auch. Wie lang?
Wann warnt er dich?
Also nach so 15 Sekunden. Und es ist jetzt nicht so wie im Octavia, dass er dich warnt und dabei quasi die halbe Nachbarschaft aufweckt. er fängt erstmal an, das Display blau blinken zu lassen, dass du quasi siehst, oh, vielleicht sollte ich wieder hin. Und dann macht er so einen ganz sanften so piep, 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 wo dann irgendwie merkst du ja so, okay, jetzt sollte ich mal wieder die Hände ans Lenkrad.
Dazu jetzt eine Frage von mir, weil ich ja aus dem VW-Konzern das kenne. Mhm. Mein Artikel macht das zum Beispiel so, der hat, ich glaube, jetzt 20 Sekunden und der macht nach 20 Sekunden gibt es erstmal eine Meldung im Kombi, wo drin steht, jetzt mal bitte die Hände wieder hinmachen und dann macht er nur ein sanftes Bing danach. Was ich festgestellt habe, dass deutsche Autobahnen, die sehr gerade sind, ohne Lenkbewegungen, man trotzdem ab und zu mal so tun müsste, als ob man lenkt, weil sonst das Ding nämlich sagt, ey, du hast jetzt die Hand nicht am Lenker, die weiß das ganz genau. Ist das bei Tesla dann auch so?
Ja, also es ist auch so, was er jetzt, ich kenne Ateca nicht, aber ich kenne halt einen
das ist ja bei allen gleich
Karoq und einen Octavia. Was er nicht macht, ist, er spielt nicht Ping-Pong. Also das hatte ich ja beim Octavia, das heißt, er fährt halt irgendwie geradeaus und wenn er merkt, dass er an die Fahrbahnbegrenzung kommt, dann lenkt er kurz ein und dann wartet er wieder, bis er innen an die Fahrbahnbegrenzung kommt, dann lenkt er kurz dagegen. Also
das kannst du ja beim Ateca und beim Golf kannst du das auch schon einstellen, heißt adaptive Spurführung.
Genau.
Und das kann man ja ein- und ausschalten. Also, ja.
Aber also beim Tesla ist es wirklich, er hält dich in der Mitte von der Fahrbahn und zwar auch super in Kurven und so weiter. Und er erkennt auch erstaunlich gut, also jetzt hier im Allgäu hast du halt auch viel so Straßen ohne Mittellinie, also ohne Mittelmarkierung, erkennt er auch ziemlich gut, dass er dann einfach trotzdem einfach, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er orientiert
sich. In der Mitte fahren soll.
Genau, also nicht wie der Octavia, der dann irgendwie sagt, bitte fahren Sie in der Mitte von der Sparspur, sondern er macht es halt wirklich so, dass er sich dann einfach vermutlich am rechten Fahrbahnrand orientiert oder sowas. Und
du mit deinem Bauerhake da, ja. fährst du mal in der Mitte von
der Bauerhake. Aber nochmal, den Punkt von vorher mit dieser Batteriegeschichte und so weiter und der Lebensdauer, das ist tatsächlich so, wir überlegen gerade, ob wir für meine Frau auch ein Elektroauto anschaffen. Weil es halt von
der Audi hat einen neuen e-tron vorgestellt, das wäre doch was.
So viel verdiene ich dann doch nicht. Nee, aber die Zoe gibt's gerade für so um die 100 Euro rum Leasing. Das ist natürlich schon ein Wort. Also du hast halt diese 6.000 Euro Prämie, die Anzahlung dann verwendet wird und dann kriegst du ihn halt für 100 Euro. Weil
kannst auch nach dem Smart 4-4 schauen. Also Smart 4-4 gibt es oft mal für 79. Mhm. Und der ist wirklich sehr nutzbar. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis mehrere, die jetzt die sich einen geschäftlich geleast haben für 49 Euro.
Ist der Smart 4-4 ist doch der Twingo, oder?
Ja, genau.
Ja. Nee, also
der ist super nutzbar, also wirklich ganz, eigentlich ein cooles Auto. Ja. Oder du kannst auch mal gucken, also ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber bis vor ein paar Monaten gab es den Golf 7e für 100 Euro. Mhm. Das ist also ein nutzbares Auto für 100 Euro, gibt es ja nicht.
Naja, den gibt es leider nicht mehr. Und
schade.
Also der war teilweise sogar auf Ich meine, dass ich ihn sogar schon für unter 50 Euro gesehen habe.
Ja, ist echt irre gewesen.
Dass, die haben diese Dinger verramscht oder rauskaut wie nix. Nee, aber das ist so ein Punkt, wo immer, also ich bin ja kein Freund von oder ich weiß, das ist kein Freund von, ich habe irgendwie so immer so ein negatives Gefühl, was Leasing im Privaten angeht, weil du halt einfach nach der Zeit das Auto, also keinen Wert aufbaust mit deiner Abzahlung oder mit deiner Leasingrate. Bei einer Finanzierung zahlst halt deine, keine Ahnung, 200-300 Euro im Monat, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und am Ende von der Laufzeit gehört dir dann dieses Auto oder du hast eine Schlussrate, wo es dann kaufen kannst. Und das ist ja beim Leasing, also zumindest bei dem Kilometer-Leasing, was da jetzt war, nicht der Fall. Aber es ist natürlich schon ein Punkt, bei so einem Elektroauto in der aktuellen Zeit, ich habe halt keine Ahnung, was das in 5 Jahren noch wert ist. Also wenn jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr halt, keine Ahnung, irgendein Hersteller mit der super, hyper, mega Idee für Batterien daherkommt, die dann plötzlich in 2 Sekunden aufgeladen sind, diese Kondensatortechnik, an der sie schon ewig forschen, irgendwie marktreif hat oder sowas, dann hast halt irgendwie ein altes Auto, das dann plötzlich halt auch nichts mehr wert ist. Und da ist halt so der Punkt, wo ich sage, für 100 Euro im Monat, jetzt für 2 Jahre, wäre es mal so ein Punkt, wo man es ausprobieren kann. Weil im Endeffekt, klar, du hast diese 6.000 Euro Anzahlung, aber du kriegst ja auch einen Wert dafür. Also, und das wäre jetzt was, wo ich echt mal jetzt überlege, das noch zu machen oder ein Auto zu leasen, so eine Zoe oder sowas. Weil,
also ich bin ja kein Bis, also mir ist Besitz ja nicht so wichtig, also deswegen auch auf, wo wir die letzten Male hatten mit Streaming und so, also mir ist das...
Für Stadia?
Ja, genau, also ich brauche physikalisch nichts besitzen und ich bin ja ein... Ich würde ja unglaublich gern mal zum Beispiel dieses Sixt-Modell ausprobieren, wo man einfach, keine Ahnung, 500 Euro im Monat bezahlt und einfach halt ein Auto fährt. Und zwar halt ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr sagt man, ich will ein anderes Auto und dann kriegt man ein anderes Auto. Ich finde solche Sachen unglaublich spannend und ich habe auch schon lang her mal ein Leasing-Fahrzeug gehabt, aber es war wenig erfolgreich, aber habe jetzt damals war man jung und dumm und der hat einem das aufgeschwatzt und dann hat man halt so ein Restwert-Leasing gehabt und das war halt irgendwie echt dann so mittelgut, weil ich musste das Auto dann kaufen, weil was anderes blieb nicht übrig. Mein Gut, es war nicht mal Lehrgeld, weil ich habe dann privat verkauft und das ist alles gut. Also war jetzt echt halb so wild. Aber wir haben ganz gute Erfahrungen in den letzten Jahren mit so Finanzierungen mit verbrieftem Rückkaufrecht. Das ist ja das, was die VW-Gruppe ja relativ intensiv macht. Und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Leasing. Du sagst halt, ich fahre so und so viel Kilometer und danach ist es so und so viel Geld wert und das Autohaus kauft dir das für so und so viel Geld zurück. Und das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und ich kann da eigentlich nichts Negatives dazu sagen. Also hat immer gut funktioniert, war immer problemlos.
Martin, du hast vorher gesagt, du hattest eine Checkliste, was das nächste Auto haben soll. Und ganz oben stand Automatik.
Also ja, also DSG eigentlich oder Automatik, je nachdem, ja.
Michi, der Tesla ist auch ein Automatikauto, soweit ich weiß.
Also nein.
Nein, es ist ein getriebelos. Getriebe.
Ja, er hat kein Getriebe, aber er funktioniert analog zu einem Automatik-Auto.
Nein, weil er nicht schaltet.
Er schaltet nicht.
Ach so.
Also er.
Ja, so viel verstehe ich von Autos. Und genau deshalb würde ich zu meinem Abschluss in diesem Podcast, weil ich muss jetzt langsam in die Haie, weil ich habe ja morgen Nachrichtendienst, noch eine minimal kurze Geschichte erzählen, wie ich mit meinem allerersten Automatikauto gefahren bin.
Du willst jetzt nicht sagen, dass linker Fuß ist das linke Pedal und rechter Fuß das rechte Pedal, weil das Problem hatte jeder, der das erste Mal Automatik
fuhr. Nein, tatsächlich, das war nicht das Problem. Das war in den USA. Wir haben einen absurd großen SUV abgeholt, Nissan.
Irgendwas. Pathfinder.
Das war ein Also ein Schiff. Na, und wir laufen da in diese Garage rein und hatten einen wirklich sehr, sehr netten Behändler da, der hat mir alles erklärt und ich habe auch nochmal nachgefragt. Das ist mein erstes Mal mit einem Automatikauto und so weiter und so fort. Und er so, ja, das checkst du schon. Und dann haben wir das Gepäck reingeschmissen und sind losgefahren. Und dann ging es die erste Kurve, die war. Keine Ahnung, dann war es irgendwie 20 Meter, dann war die, dann war eine Ampel und dann war die Auffahrt auf den Highway, also auch dort, wo wir hin mussten. Ich bin da ganz freundlich hochgetuckert, ne? Man muss sich ja erstmal vertraut machen. Und dann ging es auf den Highway und dann dachte ich mir, komm, jetzt drückst du mal aufs Gas. Und dann habe ich nur gehört, nur. Das Geräusch ist nicht weggegangen. Und ich dachte mir, fuck, 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 fuck. Das Auto muss kaputt sein. Das hat irgendwie nur 100 Meilen drauf. Oder, also es war wirklich brandneu, das Ding. Und ich schrei meine Frau an auf diesem Highway, ey, guck mal in die Dokumentation von diesem Auto oder gibt es da eine Anleitung dafür? Warum macht es nur? Bis ich gemerkt habe, dass es bei diesem Auto zwei Einstellungen gibt. Die eine ist Vollautomatik und die andere ist Wippenschaltung. Was ich nicht wusste, weil ich vorher noch nie ein automatisches Auto gefahren bin, was mir dann ein wenig peinlich war. Und danach war das sehr schön. Nissan Moreno, glaube ich, war
Ach,
das.
ja.
Ja, den gab es mal, ja. Oder gibt es immer noch? Nee, aber die Automatik ist schon nicht schlecht. Also was mir regelmäßig passiert,
Urano.
wenn ich mal das Auto meiner Frau benutze, die noch einen klassischen Schalter hat, dass ich ihn einfach abwürge an der Ampel, weil ich einfach nur bremse und nicht auf die Idee komme, auszukuppeln.
Also, ich war jetzt relativ lang schon, haben wir ein, das ist übrigens auch der Grund, ein Automatikauto und ein Schaltgetriebeauto. Und meine Frau ist in ihrem Leben immer Schaltgetriebe gefahren. Sie ist immer, wenn sie das Auto mit Automatik fahren muss, ist sie so ein bisschen unsicher. Und deswegen ist einfach so die Idee, das mal anzugleichen, dass beide Automatik haben. Aber mir ist das tatsächlich noch nie passiert. Also das ist in meinem Kopf ist das so ein Automatismus. Wenn ich in das Auto einsteige, dann benutze ich den linken Fuß zum Kuppeln. Und wenn ich ins andere Auto einsteige, dann fahre ich einfach. Das ist irgendwie, ich glaube, dass der Mensch da schon eigentlich ganz, also mit den Automatismen ganz cool ist eigentlich. Also da ist nie was, wo man jetzt irgendwie nachdenken muss. Finde ich eigentlich schon echt cool.
Also ich hatte echt Bammel, bevor ich da das erste Mal losgefahren bin. Und da haben wir dann,
Verstehe.
glaube ich, echt so ein paar Artikel durchgelesen, so wirklich für Dummies. Wie fährst du jetzt mit Automatik? Und die haben alle gesagt, so bind deinen linken Fuß, also letzten Endes, bind deinen linken Fuß irgendwo hinten am Sitz an. Das habe ich dann auch gemacht. Das hat gut funktioniert.
Also, wo ich das erste Mal Automatik gefahren bin, habe ich mich auch so informiert und die haben gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool, leg den linken Fuß vor, also vor den rechten Fuß, dass du nicht nach vorne ihn schieben kannst, sondern dass er, wenn er nach vorne den Impuls hat, nach vorne zu gehen, dass er immer an den anderen Fuß ran,
Ach so,
ja, also, und es stimmt auch, also es ist schon
ich
ganz
glaube, ich bin
witzig
das
eigentlich.
erste Mal Automatik in Australien im Camper gefahren.
Ja, aber stell dir mal das vor, wie schlimm das ist, wie schlimm das ist, wenn du dir jetzt ein Auto leihen würdest in du würdest jetzt das erste Mal Automatik fahren in Großbritannien.
Boah.
Ja.
Du kennst das Auto schon nicht und dann hast du auch noch Linksverkehr. Also ich fahre ja wirklich jedes Fahrzeug auf dieser Welt, was irgendwie irgendwie ein Lenkrad hat, kann ich fahren. Aber Linksverkehr, das traue ich mir einfach. Also das traue ich mir nicht. Na, ich bin das erste Mal, ich weiß es nur, da waren wir in Thailand und dann sitzt du mal in so einem Taxi vorne rechts. Also ich bin ja jedes Mal natürlich falsch eingestiegen. Also bin ich jedes Mal falsch eingestiegen. Und jedes Mal hat der Fahrer zu mir gesagt, nee, nee, das ist mein Platz. Okay. Und das Schlimme ist, dann rechts abbiegen, weil der fährt jedes Mal, fährt er in die falsche Seite beim Rechtsabbiegen rein, weil er ja auf die andere Spur fahren muss. Das ist einfach so übel, weil er biegt halt rechts ab und fährt halt nicht auf die rechte Spur, sondern auf die linke.
Also
Das ist echt hart.
wir sind in Südafrika und in Australien sind wir ja auf der falschen Seite gefahren. Und so die erste Fahrt ist immer so eine Umstellung, aber dann habe ich schon das Gefühl, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnt.
Also, ich glaube auch. Also, ich glaube, ich habe bloß einfach momentan noch einen Respekt davor. Ich würde es natürlich auch machen. Also momentan, wenn jemand zu mir sagen würde, du musst jetzt ins Ausland, würde ich egal wohin fahren. Also es wäre mir egal. Ich würde egal wohin und würde Linksverkehr, ich würde auch von mir aus zu Fuß laufen, alles wäre mir egal.
Ja, wer denn nicht?
Ein Spätzl von mir arbeitet bei einem Zulieferer von Rolls-Royce.
Und, BMW?
Bitte?
BMW oder? Nein, zu wem gehört Rolls-Royce? Zu BMW, oder?
Ja, ja. Genau. Und der hatte die große Ehre, dann mal nach UK fliegen zu dürfen und dann auch mal eins seiner Werke fahren zu dürfen. Nur hat es ihn sehr überrascht, dass er jetzt dieses wahnsinnig teure Auto einfach instant auch fahren darf. Und zwar mit Linksverkehr. Und er ist auch nie mit Linksverkehr gefahren.
Aber ich glaube, das ist schon so, wie Michi sagt. Am Anfang muss man halt da echt ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, das größte Problem ist, wenn du irgendwann in so einem Flow drin bist und sagst so, ja, ich fahre schon 80 Jahre Auto. Man kann auch mal vielleicht fahren, wenn man vorher 16 Stunden im Flugzeug unterwegs war und so. Dass man dann, wenn es müde wird, vielleicht der Automatismus mal dich auf die andere Seite der Straße
Mich hat's eher fertig gemacht, dass ich beim Straße überqueren immer in die falsche Richtung
geschaut habe.
Und meine Frau wirklich jedes Mal, also wir hatten da zum Glück noch keine Sarah, weil das wäre gar nicht klar gegangen, aber jedes Mal so zurückgezogen hat, Schatz, andere Richtung schauen.
So, und jetzt ist eins ganz wichtig, jetzt muss ich euch fragen, wer von euch hat Apple TV Plus? Michi?
Ja.
Ja. Also ich für meinen Teil gehe jetzt.
Nein, aber ich wollte es nur noch mal eins sagen, schaut euch Ted Lasso an.
Ja, das ist das Beste.
Weil bei Ted Lasso passiert nämlich, das ist irgendwie so ein Running Gag, da passiert nämlich genau das. Schade, Stefan, dass dir das
ja, wobei der Apple TV Plus gibt es doch auch auf hier Samsung und LG und keine
das
Ahnung.
Das müsste ja kaufen. Ist das, ich habe von der Serie noch nie was
Ted
gehört.
Lasso,
das
ist die, das eine der besten Serien 2020.
Nein. Ich habe tatsächlich, und das kommt nie vor, habe ich die zweimal am Stück angeschaut. Einmal alleine und dann habe ich meine Frau davon überzeugt, dass das die beste Serie der Welt ist. Und dann hat sie gesagt, sie schaut mal eine Folge mit an. 7 Folgen später waren wir dann irgendwie 3 Uhr früh und haben dann am nächsten Tag den Rest geguckt.
Weil das einfach, das ist halt so eine positive Serie mal. Das ist keine
so
eine düstere.
Das ist so genau. Ein bisschen wie so, wie vielleicht wie Sex Education, so ein bisschen einfach so nett zum Angucken. Und der hat es, glaube ich, auch einen Emmy gewonnen oder so. Also wirklich ganz, ganz großartig. Ganz cool. Großartig.
Ein schöner Tipp.
Und so überzeichnete Charaktere, jeder für sich, ist echt irre gut.
Gut.
So ist das.
So, jetzt müssen wir Stefan
ins Bett schicken. Ich muss jetzt wirklich schlafen gehen.
Kannst du mal noch Lalu einspielen? Hast du das nicht auf
Michi, würdest du mir die kleinste Violine der Welt spielen, bitte?
Was? Die kleinste Violine der Welt?
Kannst du nicht?
Nö. Achso.
Nee. Aber den kann mein Hintergrundbild noch ändern, wenn ihr wollt.
In den Beaker. Nee.
Alles schöne gut. Runde war's.
Ah, das war sehr schön.
Ey, es sind eh schon wieder fast 3 Stunden. Ich will es ja nochmal gesagt haben.
Ja, aber um die, also 3 Stunden hört sich das den Schmarrn eh keiner an.
Das
also
ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, und aber.
Nein, das ist nicht gut.
nein, das ist nicht.
Ah ja.
In diesem Sinne.
Gut, wünsche ich. In diesem Sinne.
Macht's es gut. Schönen Abend, ihr Lieben.
Und bis zum nächsten Mal.
Bisschen Bälde. Vielleicht aus dem neuen Haus dann. Oder
schon ja.
Vorher nochmal.
Oh, können wir einen Baustellen-Podcast machen?
Boah.
Du wirst ja kein Internet haben, also deswegen.
aber 7 Gigabyte LTE.
Ja,
zum Beispiel.
Na gut. Mach's gut.
Bis dann.
Ciao, servus.